Und wir sind live.
Oha.
Okay, warte.
Oh Mann.
Warte. Warte kurz. Ey, danke Leute. Vielen Dank. Okay.
Trondheim wird belagert. Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Meeple-Porn präsentiert von Spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
Ja, das ist der Brettspiel-Podcast, mit dem wir immer Probleme haben. Wenn Sie sich den vielleicht mal anhören könnten...
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt eine Baggerschaufel rum?
Warum hast du einen Mops auf dem Schoß?
Ja, dann blas mir doch einen.
Meeple Porn. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir wieder und ja... Wie geht es euch, allen Leuten da draußen? Wir sind heute wieder zusammen hier, der Chris, der Selchuk und meine Wenigkeit Digger, um euch wieder mal eine Podcast-Folge zu kreieren von eurem Lieblings-Podcast Meeple-Porn. Hallo, schönen guten Tag zusammen, meine Freunde.
Diese Folge wird frisch präsentiert von eurer Steady-Kohle, denn sonst hätten wir uns heute nicht hingesetzt.
Oha, Alter.
Ja, Leute, vielen Dank an der Stelle nochmal. Selçuk wird bestimmt nachher gleich nochmal drauf zurückkommen, irgendwann im Laufe der Folge.
Wollt ihr Selçuk direkt neue Felgen kaufen?
Die neuen Unterstützer vorlesen.
Und, kleiner Wichser, Alter. Die Leute denken das doch wirklich am Ende, Mann.
Aber grundsätzlich hat sich viel getan in der letzten Woche. Chris ist wieder mega gut gelaunt. Chris hat ein Nasenpiercing mittlerweile. Was ist passiert? So hat bei Tinder der Blitz wieder eingeschlagen und dann hast du eine Piercerin kennengelernt und die hat dir dann sofort beim ersten Date mit dem Nasenpiercing und so wie du halt eben bist, kannst du natürlich auch nicht Nein sagen, willst im guten Licht dann sofort daschen. Klar, hast du vielleicht was Kleineres? Nee, ich habe leider nur die Box mit den großen Ringen dabei. Dann hämmer mir mal so einen dicken Flock durch die Nase.
Halt. Ey, oder was ist da los? Also sagen wir es nur so, ich muss sagen, die Schlussfolgerung würde Sinn ergeben und würde auch voll so passen halt, aber ich bin schon ultra lange am überlegen, mir meinen Nasenring stechen zu lassen. Ich hatte ja auch ein Septum für alle, weil wir wahrscheinlich so
das ist so ein Stab durch den Pimmel, ne, war das
Septum, ne? Für die ganzen Brettspiel-Nerds, die sich natürlich mit Subkulturen und Piercings sowas nicht auskennen, Septum ist das, was du in der Mitte von unten von der Nase hast, wie so ein Kuhring in Anführungsstrichen.
Warum macht man das?
Selçuk, du musst es nicht verstehen.
Das ist doch bestimmt.
Du bist wie meine Mutter, wenn die so Stage-Dive-Videos sieht von Konzerten. Wieso macht man das? Das ist verrückt. Ja, Bro, Alter, sorry.
Haldemol.
Ja, aber
Lass mich mal fragen. Warum macht man das? Es ist doch bestimmt aus irgendeiner Kultur geklaut. Das ist doch kulturelle Aneignung, mit Sicherheit.
Und vor allen Dingen, was ist denn? Was
du machst jetzt hier schon wieder Themen auf, du
Ist mir egal, Chris, ich möchte das wissen.
Nee, aber mal ganz kurz, nochmal zum eigentlichen Vorgang. Ich meine, was ist denn das für ein Gewebe, was man da so zwischen den Nasenlöchern so hat? Ist es das Knorpel oder was? Knorpel, oder ist das nur so? Digga, also ich meine Knorpel, ich meine, jeder hat ja schon mal irgendwie...
Es wird aber unter dem Knorpel durchgestochen. Also du gehst da nicht durch den Knorpel, sondern wenn du mal einmal geh mal mit den Fingern, geht jetzt alle Hörer auch mal einfach mit den Fingern in eure Nase unten und dann merkt ihr, in der Mitte von eurer Nasenwand, da ist ja irgendwann fängt der Knorpel an, aber da drunter habt ihr auch noch so ein Lappenhaut.
Oh,
da wird das durchgestochen.
Ey, das ist ja quasi, man muss sich da vorstellen, man muss ja quasi das in der Mitte so ein bisschen runterziehen, damit man überhaupt diesen Spalt merkt. Wenn man da
Der Pierce hat eine Zange.
Ja, aber wenn man dann so einen Flock dann dadurch hat, ist das ja durch den Flock die ganze
Stefan,
Zeit
ein Stück runtergezogen. Riechen deine Finger nach Scheiße oder warum musst du dabei fast kotzen?
Nee, das ist einfach von der
Wichse, weil er sich gerade eingekeult hat.
Du dummes Stück Scheiße. Vom Gedanken her, dass ich mir jetzt hier, wenn ich mir so runterziehe, da jetzt einer kommen würde und würde mit einer Zange so 3, 2, 1, papp, ist es dann so wie bei so einem Ticketkontrolleur, der das
so ungefähr macht, oder? So ungefähr. Ich erzähl's euch gleich detaillierter. Möchte aber einmal, ich weiß, da haben die Podcast-Hörer nicht viel von, aber weil Stefan ja gerade gesagt, dummer Wichser, zeig mal bitte mit der Kamera auf deine Maus und deine Tastatur, wie fleckig weiß die ist. Ob da so getrocknete Wichse dran ist.
Digga, hier ist alles überhaupt alles easy, Junge.
Ja, okay, es geht einiger tatsächlich, okay. Ja, also nee, tatsächlich ist es wirklich so, also ich habe jetzt, das ist ja im Endeffekt immer dasselbe, aber beim Nasenring war es so, die zeichnet vorher den Punkt an und dann nimmt sie auch quasi wie so eine Zange, glaube ich, zieht den Nasenflügel so ein bisschen auseinander und dann wird eine Kanüle durch die Nase nach innen reingestochen. Also kannst du dir vorstellen, wie so eine dicke Blutabnahmenadel ungefähr. Und am Ende, genau, und am Ende der Nadel ist dann so ein Plastikröhrchen drauf. Und dann wird quasi die Nadel einfach so durch das Loch gezogen und das am Ende dieses Plastikröhrchens, da ist halt das Piercing drauf und dann wird, indem die Nadel dann rauszieht, zieht sie dann das Piercing rein und dann ist das Piercing drin. Also ganz easy. Ging super schnell. Aber
es wächst auch wieder zu?
Also ja, klar, je nachdem, also, wie lange das Piercing
hat. Ist jetzt wieder zugewachsen?
Ich habe doch einen Ring da drin. Ach so, du meinst unten mein Septum?
Ja.
Ja, nee, ich kann da immer noch was durchstechen, auf jeden Fall. Das würde irgendwann zuwachsen, wenn du es nicht zwischendurch mal wieder aufmachst, aber genau.
Wie hältst du es sozusagen offen?
Ich habe einfach, ab und zu stecke ich da mal wieder ein Piercing durch.
Oder einen Zahnstocher.
So ungefähr. Nee, aber tatsächlich hatte ich schon länger wirklich mit dem Gedanken gespielt, dass mir einen Nasenring zu stechen, weil ich einfach Bock drauf habe. Ich mag den Style einfach so. Und jetzt gerade auch mit Schnubbi und so, neue Ringe im Ohr und alles, keine Ahnung, irgendwie. Ich habe ja auch eine goldene Uhr, einen goldenen Ring und irgendwie, ich fand es einfach so einen goldenen Nasenring. Ich hatte einfach Bock drauf. Ist für mich einfach gerade ein bisschen Drip.
Würdest du dir auch die Haare, also du hast ja jetzt nicht mehr viel Haare, ne?
Ja.
Aber würdest du es zum Beispiel auch mal den Bart färben?
Boah, Bruder, ich habe tatsächlich schon mal drüber nachgedacht. Jetzt machen wir ein bisschen Deep Talk, weil ich bin ein bisschen abgefuckt, dass ich so krass grau bin mit 36 schon so. Deswegen rasiere ich mir jetzt auch meistens einen Schnubbi. Ich meine, ich finde Schnubbi eh super geil. Aber, Digga, wenn ich halt Vollbart trage, der ist halt schneeweiß, Junge. Ich sehe halt einfach 10 Jahre älter aus. Und mich fuckt das halt ab. Und irgendwie jetzt im Kontext, wo ich halt einfach Schnubbi trage, war ich wirklich einmal überlegen, mir den irgendwie dunkel zu färben. Aber dann dachte ich mir auch so, ey, komm, fuck it. Irgendwie alle Mädels und so, die mal sagen eh voll oft irgendwie, dass sie finden das bei Männern attraktiv irgendwie. Und irgendwie, keine Ahnung, ich habe mich jetzt einfach dran gewöhnt. Aber ich war tatsächlich mal überlegen, den irgendwie dunkel zu färben. Aber da muss er auch voll oft halt irgendwie voll oft halt nachfärben, ne? Naja. Genau, aber ja, ey, wie gesagt, ich hatte einfach Bock auf den Nasenring. Jetzt habe ich es einfach dann Samstag, super spontan. Wir waren in der Stadt. Ich glaube, das war bevor wir auf ein Konzert gegangen sind. Und dann habe ich irgendwie so gesagt, ey, komm, jetzt lass mal einfach machen. Lass mal Piercing-Studio gehen, habe ich es einfach gemacht. So. Und richtig dumm die Woche, ich habe mich so selbst zerstört. Ich hatte Montag einen Tattoo-Termin 4 Stunden und ich hatte Dienstag einen Tattoo-Termin 4 Stunden. Und dann, boah, ich komme aus der Dusche, Junge, beide Arme brennen, beide Arme komplett offen vom Tattoo. Ich trockne mir die Fresse ab, vergesse, dass ich Nasenpiercing habe und reiß mir einfach den kompletten Ring und reiß mir den fast komplett raus. Und dann musste ich mir hinterher, weil er nur noch die Spitze hat oben rausguckt, da musste ich mir wieder komplett durchdrücken, Alter. Boah, dann saß ich erstmal, als ob ich Zwiebeln geschnitten habe. Meine Augen haben so gesuppt vor Schmerzen. Aber ja, war auf jeden Fall eine Selbstzerstörungswoche. Hab irgendwie sehr viel.
Crazy, wieso was für Tattoos? Wieso kommst du wieder auf an? Also ich meine, du hast ja sowieso viele Tattoos, aber die letzten Monate hast du dich ja überhaupt, oder Digga, wann ist dein letztes Tattoo her, Digga? Hast du geschrieben? Das ist ja übelst lange schon her. Wie ja, kommst
weil,
du jetzt darauf hin,
dass Digga, du weil ich eine Million, pass auf, weil ich eine Million Baustellen an den Armen habe und ich wollte jetzt einfach die ganze Scheiße, die noch nicht zu Ende gemacht hat, wollte ich mal covern lassen. Ich habe mir jetzt irgendwie rechts, habe ich mir eine brennende Kirche tätowiert. Da kommt
zeig mal her.
Ja, die ist noch nicht fertig, aber der ist noch. Warte, hier.
Warte, ja. Oh, das sieht richtig geil aus, Digga.
Dann kommt Montag, habe ich noch einen Termin, dann mache ich mir rechts noch eine Guillotine hin und hier hinten kommt ein Streitkolben hin. Heißt das Streitkolben selbst schon gerne, das ich dir gezeigt habe mit der Kette?
Morgenstern
kommt da hin. Und links habe ich jetzt, lasse ich mir den Arm covern, da ist jetzt gerade so ein Wolfskopf mit so Dornen überall. Das ist halt, ja, sieht so, keine Ahnung. Wird aber, muss alles noch ausgemalt werden, das sieht man jetzt noch nicht, weil das so viel Chaos ist durchs Covern. Naja, ich habe einfach Bock gehabt, das meine Arme fertig zu machen, weil ich irgendwann, ja.
Hast du alles bei Rob machen lassen wieder, oder was?
Nee, Rob und Sarah, eine Freundin. Das Ding ist halt, jetzt auch im Kontext mit Band und bald wieder mehr Bühnenauftritten, ich habe einfach Bock irgendwie zu tätowieren. Ich habe auch Bock auf Hals und auf Gesicht tätowieren, aber das sieht halt nur geil aus, wenn deine Arme zu sind. Deswegen habe ich gesagt, ich muss jetzt erstmal die Arme zu machen, damit ich auch Hals und Gesicht und so machen kann. Und
crazy, du willst auch Gesicht machen.
Ja, Gesicht, Hände, Finger. Ich habe schon Bock voll zu sein, Digga. Aber ich bin halt, ich hasse Tattoo-Schmerz. Digga, Tattoo-Schmerz ist so asozial, vor allem, wenn du ADS hast. Normale Leute sitzen beim Tätowierer, haben brutal Schmerzen und die versuchen sich abzulenken. Die atmen da irgendwie rein, denken an irgendwas anderes, versuchen sich abzulenken. Aber mein ADS sorgt dafür. Leute denken ja mal, ADS bedeutet, du kannst dich nicht konzentrieren. Bei mir Ja, auch, aber ADS kann auch das genaue Gegenteil bedeuten. Und bei mir bedeutet das, in dem Moment, wo ich diesen Tattoo-Schmerz habe, kann ich an nichts anderes denken und ich bin die ganze Zeit mit meinem Gedanken zu 100% bei dieser Nadel in meinem Körper. Und Digga, das heißt, ich habe das Gefühl manchmal, ich nehme diesen Schmerz doppelt so stark wahr, wie er am Ende einfach ist. Und das wird dann einfach, du versuchst ja eh die ganze Zeit zu wehren. Und Digga, ich hatte die Tage nach dem Tattoo so Muskelkater am ganzen Körper, weil dein ganzer Körper teilweise so anspannt, wenn je nachdem, wo du tätowiert wirst. Und ja, deswegen habe ich es halt wieder so lange gemieden, obwohl ich Freunde habe, die tätowieren, super viele Freunde, weil ich es einfach hasse. Es ist wirklich ein abgefuckter Schmerz. Es gibt Stellen, die natürlich einfacher sind, die nicht so ganz krass wehtun.
So ein Rippentattoo.
Digga, Rippen, ich habe ja hier, Alter, Bruder, das hat mich richtig auseinandergenommen, hier, Alter, hier. Das, aber, ne, wie gesagt, es gibt halt einfach Stellen, die nehmen richtig auseinander, aber ich, manche weniger, aber bei mir nehme ich alle Stellen auseinander. Ich bin richtig, vor allem gerade so Ellbogengeschichten hier, ne, das ist halt irgendwie, also kann ich jedem, der schmerzempfindlich ist, nicht nachempfehlen. Tätowieren ist super asozial. Ja, das war meine Woche. Ich habe mich piercen lassen und tätowieren lassen und dann versucht zu entspannen. Und was ging bei euch so, Leute?
Ja, du hast dich auf jeden Fall mal gut erlebt. Dein Körper nochmal also erlebt meine, letzte Woche.
Einmal gespielt, Bruder. Meine Woche war nicht so spannend. Ich habe mich nie tätowieren lassen und hatte auch keine Schmerzen.
Aber das Lustige ist, ihr beiden habt wirklich Zero. Also ihr habt wirklich Zero-Tattoos, ne?
Zero.
Ich würde mir das, ich würde mir durch, also bin nicht abgeneigt von Tattoos. Also bin ich auch nie gewesen. Finde ich auch, dass es geil aussieht. Aber es ist halt irgendwie auch immer, ich habe da nie das nötige Geld für über gehabt, wo ich dann mal gesagt hätte, ja, ich gebe jetzt mal 1000 Euro für eine Tätowierung oder irgendwie sowas aus. Oder 500 Euro für eine Tätowierung oder so.
Aber mal Real Talk, ne? Ist mal Real Talk. Würdet ihr bei der nächsten Brettspielmesse irgendwie, warte mal, Sergio, lass mich das mal ausreden, du kleiner Ficker.
Ja, was soll ich sagen? Nein.
Und auf Daumen, fingernagelgroß, wirklich fingernagelgroß, MPL, PRN, irgendwo, wo man es gar nicht sieht. So irgendwo unten Knöchel, da wo der Fuß anfängt oder irgendwo, wo wirklich man gar nicht sieht, Sergio.
No way.
Würdest du nicht? Warum?
Ich hätte viel zu viel Angst, dass es mir gefällt und ich dann weitermache.
Aber nicht so als, ey, wir haben so viele
Jahre. Warum wirst du dann von deiner Familie verstoßen, Selçuk, oder was das
heißt? Nein, Selçuk, in meiner Familie sind voll viele Leute tätowiert.
Ja, ey, Selçuk,
pass auf.
Ja, dein Bruder auch?
Ja.
Guck mal, Selçuk. Hab ich gar nicht gesehen.
Wir haben jetzt 251 Folgen durch. Meinst du, es wird nicht an der Zeit, dass wir drei wenigstens ein fingernagelgroßes MPLPN machen?
Ja, mach doch ihr zwei.
Nee, du Bruder, wenn dann alle.
Nee.
Schade, Selçuk.
Schade. Schade. Wieder ein Projekt am Arsch gewesen.
Schade. Naja, kann man nichts machen. Gibt halt immer Leute, die irgendwie kneifen, wenn es
hart ist. Ja, Spielverderber halt.
Schade.
Wie sieht's aus? Dann haben wir Kommentare eigentlich bekommen oder sind wir quasi auf dem absteigenden Ast?
Ja, wir sind auf dem absteigenden Ast, aber wir haben tatsächlich auch Kommentare bekommen. Ja, es ist traurig, Leute. Es ist traurig, Alter. Wir sind einfach nicht mehr relevant. Aber
das Dildo-Fahrer-Tattoo, Digga. Ein Dildo-Fahrer-Tattoo würde ich mir auf jeden Fall ausstellen.
Ich feuer mal hier Intro ab, Leute.
Kommentare, Kommentare. Bester Brettspiel-Podcast aller Zeiten.
Alter, Digga, geisteskrank.
Sind mal viel zu wenig Pimmelwitze.
Oh mein Gott, Chris ist so cute.
So, Leute, wir haben tatsächlich 5 Kommentare. Ich fange mal wieder mit dem Ältesten an, wie immer. Und die Folge ist 137, Schach oder Sonderschule. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, worum es ging, aber vielleicht wird der Kommentar uns ja mehr verraten. Denn Toni Torte, wieso hört Toni Torte 137? Fängt er noch von vorne an, oder was? Oder ist der erst soweit?
Ich weiß. Wer weiß.
Muss er uns nächste Folge mal beantworten, falls er aktuell ist. Welche Folge Meeple-Porn sollte man seinen Freunden als erstes zeigen? Neben einem tollen Folgentitel gibt es hier Boardgame-Content und Beleidigungen an Masse. Selçuk zeigt den Jungs Euphrat und Tigris und Lords of Xillit, welche bei keinem Begeisterung auslöst und er dafür ordentlich niedergemacht wird. Als Rache wird von ihm über das kooperative Last Aurora abgelästert und Bitoku kriegt von Selçuk und Chris seinen Fett weg. Am Ende sind doch alle einig, Whistle Mountain ist rein mechanisch eine 10 von 10.
Habe ich echt gesagt, dass Whistle Mountain mechanisch eine 10 von 10 ist?
Vielleicht, Selçuk.
Vielleicht war es eine 10 von 10. Also,
hast du das mitgespielt?
Natürlich habe ich mitgespielt.
Ach, das war das Spiel, wo du auf Toilette warst, wo Svetlana dich gefickt hat?
Korrekt.
Oha. Okay. Ja, Selçuk, weißt du Bescheid.
Ja, aber dann ist es echt eine coole Folge. Da ist ja richtig was passiert.
So, Folge 249. Zwei sind besser als keiner, hat Kilian geschrieben. Ein Fest für Odin, denkt sich jeder am Anfang. Wie soll ich diese Felder alle zupuzzeln? Und dann noch Inseln dazu? No way. Aber das wird tatsächlich mit der Zeit, je mehr Partien man hat, desto leichter ist es, Hauptspielplan und zwei Inseln und zwei Häuser voll zu puzzeln. Für mich ist ein Fest für Odin mein ewiges Lieblingsspiel. Und ja, das Einräumen und Aufbauen ist sehr nervig. Daher ist es das einzige Spiel, wo ein gutes Inlay sich lohnt. Ja, es, ein Fest für Odin ist halt okay, oder? Also, aber das Lieblingsspiel ist schon heftig, oder?
Digga, er hat wahrscheinlich nur eins. Keine Ahnung, wir wollen ihm jetzt nicht nahe treten. Vielleicht hat er nur eins und wir wollen ihn als Hörer jetzt auch nicht sofort verlieren, so wenn wir jetzt sein einziges Lieblingsspiel dissen.
Aber sind wir uns alle... Selçuk, hast du das eigentlich auch mal gespielt?
Nein.
Okay. Für Selçuk ist das nichts, Digga.
Also alleine Udo, solitär, also, das auf sein Ding. Also Udo Rosenburg-Spiele habe ich fast keine gespielt.
Udo Rosenburg? Okay. extra nur den Namen immer schlecht. Also, wir müssen jetzt alle Folgentitel von dem immer falsch aussprechen und seinen Namen, damit wir keine Werbung machen.
Le Havre habe ich gespielt, aber dann wird es
lang. Wird das Le Havre ausgesprochen oder Le Havre?
Oder Le Havre.
Ich weiß. Le Havre.
Le Havre.
Ist nee, das eh nicht stumm? Sag nochmal ohne. Stumm eh?
Le Havre.
Stefan, mach du mal.
Le Havre, keine Ahnung.
Was eh stumm, versuchst du beide nochmal mit stumm eh?
Le Havre.
Ja, glaub schon. Le, aber ich glaube Le.
Le ja, Havre.
Warte mal kurz. Le Havre, ja. Sind wir jetzt deine Äffchen, die jetzt dir die ganze Zeit nachsprechen?
Selçuk.
Feierst du das gerade?
Selçuk, mach du nochmal. Le Havre.
Le Havre.
Wow, ey, das war Selçuk, ohne Scheiß. Ich habe gerade einen Steifen bekommen, weil ich Französisch scharf finde. Ich habe es dir abgekauft. Okay, wir machen weiter. Folge 250. Chris-Claude Van Damme. Muffin hat geschrieben: Letzte Jurassic Park fand ich generell gut, aber das Ende als, okay, das lese ich jetzt nicht vor, weil das ist dann
Spoiler. Oder
Spoiler, was? Aber ja, danke für deinen Kommentar. Er fand das Ende auf jeden Fall nicht gut, so viel kann ich sagen.
Hat er wirklich
das Ende sein letztes Wort war schundig. Aber ich fand
das Ende geil. Hat er beschrieben.
Ich fand das Ende Baba.
Okay.
Genau. Toni Torte hat geschrieben, oh, er ist aktuell.
Da ist er wieder.
Brettspiel Nights wie die Nächte, Fragezeichen. Dachte, der Dude hätte einen YouTube-Channel, habe ich aber leider nicht gefunden.
warte kurz. Warte, Toni Torte, ganz kurz. Du hörst doch scheinbar bei uns jede Folge rein. Und unser Running Gag ist ja jedes Mal Brettspiel Nights. Also, wie der Ritter, nicht die Nacht. Und manchmal drehen wir es um und sagen dann wie die Nacht. Also eigentlich soll es klar sein, dass es wie der Kneid ist. Der Kneid, also der Ritter.
Ja, aber was willst du machen? Toni Torte sucht immer noch nach Puzzles 3.
War er das?
Aber Puzzles 3 war ja auch so ein Ding.
Okay, war er doch schon hoffentlich Folge 300 dann auch wieder mit Chris, solange gibt es politische Meinungsfreiheit und keinen Star Wars Rebellion Content, Zwinker-Smiley. Was machen denn die Dateway Games und die analen Abenteuer? Okay, I don't know what you mean.
Chris, ich glaube, der ging an dich.
Ich weiß es nicht. Ich muss es mal einfach Kommentar, ich muss es mal sacken lassen.
Was passiert?
So, O Phoenix hat geschrieben: Servus zusammen, ich habe wieder mal zwei Fragen an euch. Boah, lass uns mal zu Gott beten, dass die jetzt irgendwie Content liefern, okay? Okay, die erste Frage ist, wir müssen das jetzt richtig ausschlachten, Leute. Was ist eure Theorie, warum Frauen in unserem Hobby so unterrepräsentiert sind? Circa 22% sind Designer bei den Boardgame Geek Top 200, sind 2,4% Frauen in unserem Hobby. Und doch nicht so inklusiv, Fragezeichen. Fehlen Safe Spaces. Außerdem Elisabeth Hargrave betonte, dass es verlagseitig zu wenig Unterstützung in diese Richtung zu geben scheint. Erstmal ist die erste Frage. Ich kann direkt mal gerne beginnen. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe mich damit wirklich nie so beschäftigt. Das fällt mir aber oft in gewissen Hobbys halt auch auf. Auch wenn ich so auf Hardcore-Konzerte gehe und Metal-Konzerte gehe. Oder jetzt auch hier beim Kickboxen und so. Da ist es halt wirklich so, dass in diesen Kategorien wirklich Frauen eher unterrepräsentativ sind. So irgendwie wirklich, würde ich auch sagen, so wahrscheinlich so 20% vielleicht. Aber wiederum beim Yoga ist es dann halt zum Beispiel genau in die andere Richtung. Aber warum das in gewissen Hobbys so ist, ey Digga, das kann ich nicht sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, also ich kann es gar nicht sagen. Ich hätte jetzt gefühlt gesagt, das ist 50-50 in dem Hobby. Vielleicht bei Designern jetzt nicht und so, natürlich. Aber irgendwie, ich so, wenn man auf die Spielemesse geht, würde ich doch sagen, das ist doch 50-50, oder?
Nee. Es ist immer noch nicht annähernd 50-50. Also, die, da sind ein paar Mamis dabei und ein paar Freundinnen. Aber ich glaube nicht, dass ganze Mädelsgruppen da zusammen irgendwie auf die Spielmesse gehen. Glaube ich jetzt nicht.
Eher weniger, aber auch.
Eher Leute, also es gibt natürlich Frauen, die da hingehen, auch einzeln, ohne jetzt irgendwie männliche Begleitung. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie eine Mädelsgruppe sagt, ab geht's Mädels, wir gehen jetzt zusammen auf die Spiel. Vielleicht vereinzelt, aber nicht viel.
Bestimmt auch.
Aber wahrscheinlich eher vereinzelt.
Wie viele Spieleautorinnen kennt ihr denn jetzt so, wie wenn ich jetzt so fragen würde?
Rita
so.
Model.
Ja, den Rita Model, den Elizabeth Hargrave Joker, den ziehe ich euch jetzt im Vorfeld direkt schon mal.
Dann die Dame, die...
Wie heißt denn die nochmal, die mit dem einen Spiel bei Pegasus oder so war und wo nicht so erfolgreich war? Die macht, glaube ich, Kinderspiele. Die hat auch Noria oder sowas gemacht. Noria, glaube ich. Wie hieß die nochmal? Ich weiß gerade nicht, wie sie hieß.
Ja, also wir können uns überhaupt nicht vorstellen, dass Frauen unterrepräsentiert sind.
Nein, jetzt sind wir bei Autoren. Okay, yeah. Ich würd mal kurz meine These aufstellen. Autorinnen, ne?
Wie hieß nochmal die von der SAZ, die Smart 10 kopiert hat? dürfen wir nicht vergessen.
Autorinnen, okay. Ich meine, wenn man so, keine Ahnung, ist es halt irgendwie, ist es vielleicht ein bisschen, also okay, es ist schwierig, Alter. Buchautorinnen gibt es ja viele. Weil Bücher schreiben sich anders als jetzt, Brettspiele sind ja mechanisch. Und
egal was du jetzt formulierst, es geht, glaube ich, in die falsche Richtung.
Ich sage gerade meine These. Und weil es mechanisch ist, ist es vielleicht immer noch nicht so ganz angekommen. Dass es vielleicht einfach immer noch zu technisch ist für viele Frauen und die sagen, ich habe da gar keinen Bezug dazu oder gar kein Interesse daran. Ich weiß es nicht, aber es kann auch daran liegen, dass einfach diese Masse an Männern da ist.
Allgemein
mit dem digitalen Spielen, glaube ich, auch.
Allgemein finde ich, Männer sammeln ja auch viel, viel mehr Zeug, Digga. Mein Stiefvater, Digga, der sammelt alles, Werkzeug, alles, dies, das. Ich kenne so wenig Frauen, die halt eben was sammeln, sondern da ist immer noch diese Grundvernunft irgendwie auch da drin. Und wir haben auch ja, der Sammeltrieb, aber trotzdem, wenn Svenja sagt, hier, ey, ich habe hier 200 Spiele, dann sagt sie auch, ey, ja, reicht ja auch langsam mal so nach dem Motto. So ein Vernunftsding, während, was weiß ich, Axel kommt halt eben, der holt sich sein tausendstes Game, weil damit dann sich einen drauf runterholen kann, dass er auf seiner Spieleveranstaltung sagen kann, ich habe 1000 Games beispielsweise. So.
Was ich jetzt auch noch sagen würde, dadurch, dass es ja jetzt, wenn du jetzt zurückdenkst, ich denke mal vor, keine Ahnung, 20 Jahren, war es wahrscheinlich, keine Ahnung, 1% Frauenautorinnen wahrscheinlich. Also, weißt du, so jetzt mal blöd gesagt,
ja, aber es waren doch noch weniger. Die waren ja unterrepräsentiert eigentlich in allen Sparten, einfach weil es gesellschaftlich nicht so angesehen war.
Es hat nicht mit Ansehen zu tun.
Ja, weil es war so ein patriarchalisches Grundsystem.
Ja, Mann, jetzt warte. Ich denke mir, guck mal jetzt, wenn du Vorbilder hast, also meistens sind ja Vorbilder gleichgeschlechtlich, dass du dich halt da mehr rein denken kannst. Okay, das ist mein Vorbild. Also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen politischen Vorbildern oder von irgendwelchen Superstars, sondern einfach nur ein Vorbild. Zum Beispiel das Mädel sagt, meine Mom ist mein Vorbild und der Junge sagt, ja, mein Vater ist mein Vorbild. So, keine Ahnung. Und bei den Autorinnen ist es ja so, dass wenn die früher überhaupt gar nicht da waren, die Wahrscheinlichkeit, dass sich deine Frau ein Vorbild nimmt und da in dieses Hobby oder in dieses Thema reingeführt wird, ist halt noch viel weniger da. Weißt du, wenn gar keine Frauen da sind in dem Spektrum da, wie soll sich dann eine Frau dazu entscheiden zu sagen, oh Alter, guck mal, was die da gerissen hat, habe ich auch Bock drauf. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt irgendwie zusammengewuscht
habe. Also ich kann halt nochmal auch...
Also Vorbilder einfach nur.
Also ich kann nochmal einen Satz dazu sagen, dass ich mir denke, so, ey, ich sehe das ja auch in digitalen Hobbys oder irgendwie auch Glücksspiele und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass generell, guck mal, auch von früher, wie viele Mädels kanntet ihr vielleicht in eurem Freundeskreis oder von Mädels, die ihr mal gedatet habt und so, die viel Computerspiele gespielt haben? Das ist halt auch, ich habe dann vielleicht, dass das irgendwie einfach das Ding, dass ich auch gerade in der Pubertät irgendwie spielen eher so was für, das Spielen eher so ein Ding ist, was Boys tun. Und Mädels halt vielleicht einfach andere Dinge tun.
Ich glaube, Jetzt sind wir aber beim Spielen, oder? Ich glaube, die Frage ging ja eigentlich auf Autorinnen, oder?
Ja, aber wenn du viel spielst, dann entwickelst du dich in einem Hobby ja weiter, so wie wir als Vielspieler irgendwann auch mal Bock hatten, ein Spiel rauszubringen. Und ich glaube, wenn du dich nicht viel mit einem Thema beschäftigst,
ja,
dann
hast
du auch keinen Bock, dich in diesem Thema zu
emanzipieren. Ich meine, viele von den Autoren, die es heutzutage gibt, oder Autorinnen, die haben ja auch irgendwie einen Background, was weiß ich, Mathematiker, irgendwelche wissenschaftlichen Geschichten oder sowas, dass die von irgendwoher herkommen und sagen, ich kann das auch woanders einsetzen. Ich meine, es gibt ja Firmen und so weiter, wo du plötzlich einen Ingenieur siehst, der in einem ganz, ganz anderen Teil irgendwie studiert hat, aber dann in einem anderen, weißt du, in einem anderen Themengebiet dann dort trotzdem punkten kann. Und im Brettspielbereich, die Autoren, du willst mir doch nicht sagen, dass es eine Ausbildung zum Autor gab. Es waren irgendwelche, am Anfang waren es viele Mathematiker, denke ich mal, oder Leute, die halt viel mit Mathematik zu tun hatten. Also guck den Knitzer an, guck den Frieser an oder guck, ich weiß nicht, was der Klaus Teuber zu seiner Zeit gemacht hat, aber oder was er vorher war. Ich glaube nicht, dass Klaus Teuber von heute auf morgen Spielautor war, sondern der hat vorher auch irgendwas anderes gemacht.
Und was Safe Spaces betrifft, kann ich Ihnen nicht sagen, ob es anscheinend scheint es ja Bedarf zu geben, wenn dieses Thema erstmal grundsätzlich gibt, ja, scheint es da Leute gegeben zu haben, die haben schlechte Erfahrungen irgendwie mitgemacht und sind irgendwie belästigt worden oder haben sich unwohl gefühlt oder wie auch immer. Grundsätzlich bei unserem Brettspiel-Hobby kann ja jeder auch selber was auf die Beine stellen, richtig? Das heißt, du kannst auch selber anstoßen, ich möchte ein Brettspieltreff organisieren und machst dann extra einen Abend, wo halt eben nur Frauen beispielsweise irgendwie spielen können oder so und kannst das ein bisschen aufteilen und gemischten und irgendwie so zu machen. Grundsätzlich sollte ja jeder, der sich bei einem an den Tisch setzt, sollte gleich behandelt als Mitspielender halt eben einfach behandelt werden und gut ist, ne?
Okay, wir also gerne mal in die nächsten Kommentare von der nächsten Folge, was ihr dazu denkt, weil ich glaube, es ist echt ein kompliziertes Thema. Vielleicht gibt es ja auch schon irgendwelche Berichte dazu, warum es so ist. Die nächste Frage war, hattet ihr den Podiumsbeitrag von Cosima Werner, in Klammern auf YouTube, Spiel des Jahres, über unsere Bubble gesehen? Fragezeichen.
Ja, kann dazu was sagen. Pass auf.
Boah, Seldschuk, richtige Vorbereiter, yeah.
Nee, pass auf, ich hab da auch schon mal bei uns im Facebook was reingeschrieben gehabt. Ich habe mir ja diese Podiumsdiskussion alle angehört. Und der Take, wo sie dabei war, den fand ich sogar richtig interessant, aber für mich persönlich war der jetzt gerade nicht so, dass ich den gerade bei Facebook oder sowas diskutieren wollte.
Worum ging es?
Ich kann es jetzt nur noch so ungefähr so ein bisschen zusammenwursteln, was war. Sie ist auf jeden Fall noch nicht lange im Hobby gewesen oder ist eigentlich gar nicht wirklich Hobbyist so. Sie ist nicht irgendwie Brettspielerin, aber hat sich da irgendwie sozialwissenschaftlich oder wie man das auch nennen will, also Sozialwissenschaften, wenn man Leute... Hat
sich damit beschäftigt oder was?
Ja, die hat sich auf jeden Fall damit beschäftigt, die hat auch irgendwas in die Richtung, glaube ich, studiert und die hat sich dann unsere Bubble angeschaut und hat dann da irgendwie ihre Dinger gezogen, ihre, keine Ahnung, ihre Ergebnisse gezogen, wie die Bubble aufgebaut ist, wie irgendwie, wie sich die Leute in der Bubble sehen, dass die Bubble, in der Bubble zum Beispiel sagen sie dann zum Beispiel, ja, was hältst du vom Brettspielhobby oder wie siehst du unser Brettspielhobby? Dann sagen sie halt, wir sind halt Nerds, wir sind halt so und so und bla bla bla. Und das hat sie sich dann halt alles so ein bisschen angeschaut und hat da auch ein paar gute Takes gegeben. Und unter anderem auch, glaube ich, über Inklusion, Rassismus, in diese Richtung hat sie dann auch ein paar Takes gegeben. Sie hat halt gesagt, dass Rassismus zum Beispiel nicht nur in Kolonialismus-Spielen irgendwie vorhanden ist, sondern auch generell vorhanden ist. Was mir gerade einfällt, die hat da irgendwie dieses Schwarz-Rot, sie hat zum Beispiel gesagt, keine Ahnung, die Farben, wenn man über Farben redet. Und man hat halt Farben, mit Farben assoziiert man immer gewisse Sachen. Und Schwarz und Rot steht dann irgendwie immer für Gefahr oder für was Schlimmes oder für irgendwas. Also, dass man immer sagt, wenn diese Farben kommen oder beziehungsweise diese Farben werden dafür sehr gerne eingesetzt. Warum? Weil es einprägsamer ist.
Ja, Signalfarben.
Als nicht Signalfarben, sondern einfach die Farbe wird damit in Verbindung gebracht. Das war schon immer so, aber letztendlich, wenn man jetzt daraus irgendwie was Neues basteln würde, siehe zum Beispiel jetzt so ein Puerto Rico, wo sie angefangen haben, die Sklaven auf den Feldern nicht mehr braun zu machen, sondern halt irgendwie lila oder sowas. Dann kam ja wieder das Ding, warum macht ihr das? Und das passt doch gar nicht oder was auch immer. Also Rassismus herrscht nicht nur in Kolonialismus-Spielen, sondern generell herrscht Rassismus, den bekommst du auch so auf die Schnelle nicht weg. Aber mancher Rassismus ist halt wirklich auch versteckt. Man denkt da gar nicht mehr so richtig dran. So in die Richtung. Und was mir gerade noch zu dem Spielautoren-Ding eingefallen ist, durch dieses ganze Ratter gerade, was ich mir auch denke, generell als Frauen im Hobby, ich finde, wenn ich das jetzt mal so biologisch oder wie man es noch nennen will, naturwissenschaftlich oder wie man es auch nennen will, ihr wisst schon, was ich meine, dass ja, man sagt ja immer, Männer sind so ein bisschen wettbewerbsgetrieben, Frauen sind mehr sozial getrieben und durch das immer mehr Kommen von kooperativen Spielen zum Beispiel, glaube ich, hat sich auch die weibliche Spielerschaft ein bisschen mehr angezogen gefühlt vom Brettspielen, weil ja die Männer so immer competitive sein wollen. Die wollen ja immer, in allem ist irgendwie Kompetitives dabei. Und es gibt ja jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass Frauen nicht kompetitiv sind, aber ich glaube nicht, dass sie generell dazu veranlagt sind, weil es halt kulturell so ist, so wie es sich halt über die Jahrzehnte, Jahrhunderte irgendwie entwickelt hat, dass Männer immer competed haben. Und die Frauen waren halt immer eher die sozialeren Menschen. Und ich glaube, Brettspielen war ja am Anfang, weil, sage ich ja auch immer, früher war immer alles kompetitiv, immer alle gegeneinander, immer auf die Fresse. Und ich glaube einfach mehr zu dem Männerding gepasst, deswegen haben sich da Frauen auch nicht angezogen davon gefühlt. Siehe Videospiele waren ja auch immer Street Fighter, whatever, kompetitiv auf die Fresse, du gegen mich und so weiter und so fort. Und dieses Kooperationsthema, glaube ich, hat dem Ganzen auch ein bisschen geholfen, dass auch jetzt Frauen vielleicht auch gesagt haben, ach cool, wir spielen zusammen und haben zusammen ein Ziel. Okay, finde ich irgendwie cooler, als dass ich jetzt die ganze Zeit nur da sitze und du versuchst mir hier im Spiel die Fresse einzuschlagen. So.
Ja, bei Computerspielen ist es ja auch so, dass die das ja auch am Anfang einfach verpasst haben, die weibliche Kundschaft anzusprechen, wie du gerade eben schon gesagt hast, Autorennspiele, Kampfspiele an den Automaten.
Ist ja auch thematisch immer drauf angelegt.
Mit Flugzeugen, irgendwas schießen und so weiter und so fort. Und aber irgendwann haben sie es auch verstanden, scheiße, es geht, also die Hälfte der Menschheit ist verpassen, weil Zielgruppe. Und dann haben die aber auch in der Videospielindustrie irgendwann anfangen nachzujustieren, was zum Beispiel ja mega geil ankam, war hier Animal Crossing und solche Sachen halt eben so, weißt du, so diese cozy Zock-Games,
Cozy-Sachen. Die versuchen das, aber ich finde, es liegt ja auch nicht nur an denen, die das produzieren, sondern auch an denen, die es kommunizieren. Und ich kann dann schon auch manchmal verstehen, warum Frauen, wir bleiben jetzt mal im Digitalen, vielleicht kann man das ja irgendwie auch übertragen aufs Analoge, aber ich verstehe dann auch schon, warum Frauen oft dann keinen Bock haben, sich irgendwie in dieser Szene, Szene breit zu treten, weil die Konsumenten genauso toxisch sind. Besten Beispiel sind zum Beispiel, wenn dann in irgendwelchen Spielen, die immer irgendwelche Protagonisten hatten, also männliche, dann auf einmal irgendwie ein neuer Teil rauskommt, eine neue Story und dann auf einmal eine Protagonistin in dem Spiel. Dann Leute ausrasten, weil sie eine Frau spielen müssen. Oder damals alleine, was für ein Shitstorm gab, als es dann das erste Mal in FIFA gab, wo man auch Frauenteams spielen konnte. So. Mhm. Und wie toxisch diese Männer.
Ja, aber ich weiß nicht, ob der Shitstorm da war, weil Frauen dabei sind, sondern ich glaube eher, der Shitstorm war, weil, dass die Frauen irgendwie von den Stats her irgendwie so stark waren.
Ich glaube generell, aber alleine, dass halt dann Männer sich aufregen, wenn das neue Spiel ihrer Lieblingsreihe auf einmal eine Protagonistin hat, wo ich mir denke, so, Bro, Alter. Ne?
Ja, aber wenn du überlegst, Diablo 2, Alter, mein Lieblingscharakter im Diablo 2 war die Amazone.
Ja.
Also es war eine Frau. Ja. Die haben das gespielt so.
Ich glaube halt schon, dass die Szene oft halt toxisch ist und ich glaube, dass generell auch, dass Frauen, das sage ich jetzt mal verallgemeinert, dass die meisten Frauen sich generell in Plätzen, sei es irgendwie Digga, in der Innenstadt, es ist nachts draußen, es ist eine Therme oder, dass Frauen sich eher unwohl fühlen in Umgebungen, wo ein großer Männerüberschuss ist. Weil
halt Bro, guck mal jetzt, halt ich gebe dir noch einen Take, pass auf. Erstens, weil der Stefan vorhin gesagt hat, mit den Rennspielen und so weiter und so fort, da fehlen für mich auch die Vorbilder wieder. Weil was ist Autorennen? Autorennen sind immer Männer gewesen. Wo haben sich die Frauen da die Vorbilder gezogen? Nur so als Zusatz.
Frauen durften früher auch keinen Formel-1-Wagen, gab es gar nicht.
Wo sind die Vorbilder? Wo kann ich mir da irgendwie Inspiration ziehen? Bezüglich diesen Safe Space beziehungsweise halt auch Versammlungen. So, guck mal jetzt. Wir sind jetzt zusammen in einem Raum. Wir spielen an einem Tisch. Wir sind jetzt ein bisschen ein anderes Beispiel, weil wir sind frei raus, Fresse raus. Das heißt, wir labern neben Svenja. Wir labern neben Svenja genauso, wie wir untereinander labern. Wir nehmen uns da relativ wenig zurück. Aber
Spoiler, sie genießt das nicht so.
Ja, trotzdem müssen wir sagen, es schwingt immer so ein bisschen Schamgefühl mit, wenn wir asozial neben Svenja sind, richtig?
Ja, klar.
Ein bisschen Schamgefühl schwingt immer mit, genau, weil du immer denkst, eigentlich so. Ich kenne das auch aus dem Arbeitsleben und so weiter, wenn ich mal irgendwie mit den Kollegen irgendwie laber, dann bin ich auch halt so frei raus und benutze dann auch halt Fäkalwörter neben Frauen oder sowas, aber nicht, dass ich sie jetzt damit beleidige, sondern ich benutze sie einfach so, wie wenn ich ganz normal laber und dann heißt es dann auch, boah, Alter, wie ihr wieder labert so. Das heißt, die Kommunikation ist ja auch ganz anders. Und jetzt denke ich mir, jetzt habt ihr so eine Spielmesse, wo eine riesige Masse an Kerlen da ist. Die Kommunikation ist jetzt, scheiß mal auf Fäkalsprache oder was auch immer, die Kommunikation ist nerdig. Jetzt kommst du als Frau, die schon mal in der Minderheit in dem ganzen Saal ist, und jetzt hast du nur mit Nerds zu tun, Alter.
Und jetzt kommt das Beispiel wieder, damals, als ich diese Mail bekommen habe, diese Kritik-Mail von dem Typen, der sich beschwert hat, der irgendwie random eine Frau zu uns in die Warteschlange gestellt hat, weißt du noch, auf der Messe und uns danach mal geschrieben hat, was ich für ein Assi wäre und keine Ahnung, weil ich da irgendwie einen Spruch gedrückt hätte oder irgendwas, keine Ahnung.
Ja, weil wir halt freie Schnauze sind.
Ja, genau, das passt jetzt eigentlich ganz gut so, weißt
ja,
du?
Ja, weil, jetzt kurz nochmal zu dem Punkt zu kommen, du bist in einem riesigen Saal, da sind nur Nerds unterwegs. Also was sind Nerds? Nerds sind Leute, die mit idiotischem Fachwissen kommen, was du in der, Arbeitswelt nicht brauchst, aber in der Hobbywelt bist du einfach der King. Wenn du dich voll damit auskennst, bist du ein Nerd und du hast Ahnung und alles ist geil. Jetzt kommst du als Frau da rein, bist schon mal verunsichert, dass du hier in der Minderheit bist. Das heißt, es gibt nicht viele Frauen, wo du dich jetzt irgendwie dranhängen kannst und sagen kannst, ey, bist du auch nicht so richtig im Thema oder so, sondern du musst dich direkt mit den kompletten Super-Nerds unterhalten und hast halt auch keinen Bock, dass du da jetzt irgendwie blöd angeschaut wirst, wenn du nicht weißt, was Worker-Placement ist, blöd gesagt. So. Das heißt, für dich ist die Hürde, da reinzukommen, doppelt und dreifach so hoch, weil erstens, du hast halt keine Mädels um dich herum, also schon mal diese Geschlechtergrenze, dass du sagst, eigentlich mag ich es auch mit Mädels über Zeug zu labern, wo ich jetzt nicht so offen mit Kerlen drüber labern würde. Nennt's wie ihr wollt, Menstruation, was auch immer, ihr wisst schon, was ich meine. Irgendwas, was du halt mit einem Kerl nicht labern würdest. Ja. So. Ja. Und gleichzeitig hast du aber auch noch dieses Nerd-Ding, wo du auch nicht durchsteigst vielleicht in dem Moment. Also denkst du dir, weißt du was, scheiß drauf, ich gehe da gar nicht hin, ich will mich nicht blamieren. Also das heißt, du hast dieses Schamgefühl und dann gehst du erst gar nicht in diese Bubble rein. Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du halt gar nicht teilnehmen möchtest. Also doppelte Hürde. So. Schwieriges Thema, ne?
Ja, ich finde, jetzt musst du dir vorstellen, auf der anderen Seite ist noch super, cringer. Eigentlich kommt jetzt diese normale Person irgendwo da auf diese kommst du als Frau auf diese Nerd-Kultur, wo fast quasi nur Männer sind, ja. Und dann sind ja viele von denen auch noch nicht mal mehr in der Lage, mit einer Frau überhaupt zu kommunizieren. Hey, das ist das Traurige, Digga. Ihr habt keine Ahnung, auf solche, also, wie einfach nur die Anwesenheit einer Frau quasi so einen Mann auch im jeden Fall verunsichern kann, egal wie sonst.
Mann, du merkst es doch schon an normalen Orten, Alter, wenn du in einem Café sitzt und es ist, sagen wir mal, es ist eine Kneipe so. Früher saßen die Männer in der Kneipe, haben ihre Scheiße gelabert, haben über ihre Frauen gelästert, über ihre Kinder gelästert, über die Arbeit gelästert und dann kommt irgendwie eine Frau rein. In dem Moment verändert sich sofort die Stimmung. Entweder sie sind abgelenkt, weil sie sich denken, wow, guck mal, da ist eine Frau. Oder sie denken sich, oh fuck, redet mal ein bisschen leiser, ey, und weil da ist eine Frau. Weißt du,
aber vor allem verändert sich da ja schon wieder alles. Aber überlegt euch jetzt mal, wirklich, überlegt euch jetzt mal, und vor allem, wie unangenehm, deswegen sage ich das, wie unangenehm das für Frauen sein muss. Weil stellt euch mal wirklich, stellt euch das mal andersrum vor. Männer sind jetzt so, ja, boah, keine Ahnung, bei mit Frauen wäre geil, wenn ich gecatcallt werde, blablabla, ist Bullshit. Wenn ich in den Raum reinkommen würde und da würden Frauen gerade voll ein paar labern und voll laut reden, blablabla, und ich gehe in den Raum, gehen wir jetzt mal von einem Café aus, Backwerk, ja, bam. Ja. Da sind drei Kaffeeautomaten und sitzen nur Frauen, weil da gerade ein Junggesellenabschied war, blablabla, und die reden laut, blablabla. Auf einmal komme ich da rein, gehe mir einen Kaffee ziehen, auf einmal voll schweigen. Also die reden voll weniger und gucken so auch voll viel. Das ist super unangenehm. Und das ist für Frauen überall so. Digga, ich, ohne Scheiß, ich gehe super oft mit Freundinnen in Thermen. Ich liebe Saunen, also Saunagänge. Junge, in manche Thermen gehe ich nicht mehr mit Frauen, weil da so ein Publikum, so ein Männerüberschuss ist und die so krass am Gaffen sind, egal ob du irgendwo langläufst.
Aber das ist ja wieder Sexismus, das ist ja schon wieder, geht
ja
schon wieder in
die... Ja, aber damit will also, ich sagen, aber das halt deswegen, das, was ich zuallererst ja gesagt habe, dass halt Frauen, glaube ich, generell Dinge nicht gerne machen, wo einfach Männerüberschuss ist. So. Und das, weil viele Frauen...
Okay, und jetzt ziehst du mal auf die andere Richtung. Jetzt überleg mal, du willst ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Stefan, du willst ein Geburtstagsgeschenk kaufen für deine Sis, okay? Warum auch immer, du willst dir Unterwäsche kaufen. So, das Erste, was du machst, ich übernehme jetzt für dich komplett die Rolle, wie du es machen würdest.
Können wir erstmal festhalten, dass es komisch wäre, wenn er seiner Schwester Unterwäsche schenken
würde? Warte, okay. Es ist schon mal, ja, aber wir tun jetzt mal so, als wäre es was ganz Normales, okay? So. Jetzt gehst du dahin und das Erste, was du machst, um nicht negativ oder cringe oder spooky oder wie du es auch nennen willst, aufzufallen, ist, du gehst zur Verkäuferin und sagst, oder zum Verkäufer, ist ja auch schon wieder was Komisches, wenn man sagt, ein Mann ist in der Frauenunterwäscheabteilung und arbeitet dort, ist auch wieder sonderbar. Sind wir uns einig? Weil es ja sehr intim ist.
Ist erstmal vielleicht
befremdlich. Ist eine intimere Sache.
Es gibt auch Gynäkologen, ne? Also männliche.
Ja, stimmt auch, okay. Aber wie gesagt, ist nicht so.
Denk mal out of the bubble, Selçuk.
Ja, ich versuch's.
Was wird das hier eigentlich für eine Reise?
Ich versuch's. So. Okay. Und das Erste, was Stefan macht, nur um sich selber zu safen und um nicht negativ aufzufallen, ist, er geht zur Verkäuferin oder zum Verkäufer und sagt direkt: Ey,
ich brauche Hilfe.
Ich suche für meine Schwester, bla, bla. Ich brauche Hilfe. Um direkt abzufangen, Bro, nicht, dass hier jemand denkt, dass ich mich hier gerade irgendwie andersweitig beschäftige, oder?
Ich glaube, das findet einfach
gerade alles so ein Schutzmechanismus.
Ich glaube, das ist in deinem Kopf einfach nur Selçuk.
Willst du mir sagen, dass du alleine einfach auf chillig, so wie wenn du durch die Pullis durchspazierst und die Pullis anschaust, schaust du dir einfach so ganz alleine, ohne überhaupt einen Gedanken daran zu verschwenden, dass dich irgendjemand beobachtet, schaust du dir Frauen Unterwäsche an?
Bro, willst du mir das sagen? Scheiß, weißt du, wie oft ich durch Frauenabteilungen gestöbert habe, wenn ich alleine irgendwo in der Stadt bin, shoppen bin, weil ich mir denke, ey, ich hab Bock, meiner Freundin ein cooles Stück
zu bringen. Fragst du dann nach Hilfe oder machst du
das? Nein, Bullshit. Ich guck durch die Oberteile durch, und wenn da irgendwas geil ist, ich sehe, da ist ein geiles Leo-Oberteil, ich kaufe das in S-Bahn, nimm es mit, aber es ist halt, ich glaube, das findet in deinem Kopf statt. Ich könnte auch in den
Sexshop gehen. Willst du mir sagen, dass ich jetzt ein Sonderfall bin?
Nein, Selçuk, ich könnte auch in den Sexshop gehen, um irgendeinen scheiß Arschplug zu kaufen und würde aber dann nicht automatisch denken, oh nein, hoffentlich denkt jetzt der Verkäufer nicht, dass der für meinen Arsch bestimmt ist oder so. Das ist alles in deinem Kopf.
Im Kopf des Verkäufers ist dann quasi, wie du dir quasi, während du das Ding gerade bezahlst und deine Karte rausholst, wie du dir diesen Sprudelflaschen großen Riesenremmel hinten in dein Rektum
reinrammst. Ich glaube, sowohl dem Verkäufer als im Sexshop, als auch der VerkäuferInnen im Dessous-Shop ist das scheißegal, wer da einkauft. Ich glaube, das ist gerade in deinem Kopf.
Wir streiben es einmal kurz auf die Spitze nochmal und dann ist aber auch gut, ja?
So. Ja.
Okay, Chris.
Wir sind ein Brettspiel-Podcast.
Wir sind ein Brettspiel-Podcast, deswegen bist du jetzt rein fiktiv quasi ein Puff-Besitzer, so.
Stopp!
So, und alles ist okay, alle sind freiwillig da und alles ist alles nein, halt super. Moment.
Bitte ein anderes, Beispiel.
Es geht nur darum, was in deinem Kopf quasi passiert. Mehr ist das halt eben gar nicht so. Es wird niemand herabgewürdigt, gar nicht so. Und dann kommt halt eben irgend so ein Hallodri. Denk dir jetzt mal so irgendeinen aus der Brettspiel-Community aus, den du kennst, den du irgendwie total widerlich irgendwie fandest. So. So, und der kommt dann dahin und trifft dann halt eben auf eine deiner besten Freundinnen.
So,
und dann in deinem Kopf würdest du dann, Moment, aber in deinem Kopf würdest du dann auch denken, oh Gott, die Arme. Das fand ich, das passiert alles einvernehmlich, aber deswegen kannst du da nicht davon freimachen, dass das in deinem Kopf nie automatisch was passieren würde. So,
ey, Leute,
warum muss man sich dafür in den Puff treffen?
Es kann auch ey, Leute, sein, pass dass auf. Ey, das egal wie ihr hier gelandet seid, ich hole mir jetzt mal kurz einen Kaffee. Ja, überlegt euch, wie es jetzt weitergeht.
Mach mal. Wir werden jetzt den Bogen wieder spannen und kommen kurz auf das Thema wieder zurück. Ich würde von meiner Seite aus sagen, dadurch, dass es ein extrem nerdiges Hobby ist und es ist auch in unserem Hobby so Standard, dass hier auch Gatekeeping betrieben wird, das weiß jeder von euch. Jeder von euch ist irgendwie auf seine Art und Weise ein Gatekeeper für dieses Hobby, auch wenn er sagt, er möchte neue Leute reinholen. Wenn ihr merkt, dass, keine Ahnung, die Leute tun euer Hobby nicht so ernst nehmen oder was auch immer, sagt ihr sofort, verpiss dich, Alter, was auch immer. So, du willst einfach in diesem Hobby, willst du geile Leute haben. Und für Frauen, glaube ich, ist es einfach schwieriger, in das Hobby einzusteigen, weil es einfach über die Jahrzehnte hinweg kulturell so war, dass die halt eben mit dem Brettspielen oder generell mit dem Kompetitiven oder was auch immer weniger zu tun hatten. Und das muss sich jetzt einfach, ich denke mir manchmal, man versucht es jetzt gerade mit der Brechstange. Das Einzige, was man machen muss, man muss mit der Brechstange diese Tür aufhalten und sagen, ihr seid herzlichst eingeladen. Du machst einfach irgendwelche Events, wo du sagst, ey, wir wollen hier ganz, ganz spezifisch, wir wollen Frauen damit hier ansprechen, kommt doch mal vorbei, guckt euch das mal an, es ist geil, es ist ein cooles Hobby, ihr könnt da auch voll mit reindiven und fertig ist die Geschichte, aber du kannst nicht immer nur in Frage stellen, warum sind so wenig Frauen da, weil es ist auch etwas, was die auch mitentscheiden müssen, du kannst sie nicht reinzwingen. Und Männer sind halt viel einfacher für Games zu begeistern, sobald ein Game im Spiel ist, sagst du sofort als Mann, yo, let's go, lass mal machen.
So, Sergio, bist du fertig mit Monologisieren über dich als, also musst du schon der Frauenflüsterer und Frauenversteher von Meeple-Porn sein, ab heute official, Alter. Der Frauenbeauftragte Sergio, Alter. Chris, bist du dafür? Wir machen einfach eine demokratische Abstimmung. Ja, damit ist entschieden.
Ich ändere es jetzt auch in der Podcast-Headline. Seljuk AK, Frauenversteher.
Also ich bin dann auch derjenige, nee, egal, ich sag da nichts mehr.
Es ist okay, wirklich schlimmer. So, ich glaube, Stefan, hast du schon mal
alles geredet? Du musst das Thema wechseln, weil sonst ist nächste Woche wieder Rita Model hier zu Gast und dann räumen wir das ganze Ding nochmal von vorne auf.
Ey, hast du irgendwie noch Boardgames, über die du zu reden hast, von letzter Woche?
Nee, ich habe aber noch hier, was ich gerne nochmal, erstmal grundsätzlich, Leute, das passiert mir selten, aber ich habe eine Nachricht quasi bekommen. Manchmal bekomme ich so Nachrichten halt eben. Wir können jetzt gemeinsam mal darüber entscheiden, wie ich jetzt quasi damit verfahren würde. Okay? Hey Stefan, ich bin vor kurzem nach Erkelenz gezogen, vorher war ich in Düsseldorf unterwegs, wo ich seit Jahren in festen, privaten und öffentlichen Brettspielrunden gezockt habe. Jetzt bin ich hier und ehrlich gesagt, mir fehlen die wöchentlichen Daddeltreffs total. Da du mit deinem Kanal ja auch mal aus Erkelenz kommst, wollte ich mal ganz direkt fragen, weißt du zufällig, ob es hier in der Stadt regelmäßig öffentliche Spielrunden oder Treffen gibt oder organisierst du vielleicht selbst in der Richtung? Ich bin leider nicht so aktiv auf Social Media, kostet zu viel Lebenszeit und macht zu häufig schlechte Laune. Deswegen dachte ich, ich frage mal auf diesem Weg. Ich spiele seit über 20 Jahren mit richtig viel Herzblut, Eurogames, Koop, Amitrash, Worker Placement, Klassiker, Neues. Ich bin für alles offen, Hauptsache an den Tisch. Falls wir uns mal auf ein Treffen und es vibe, dann nehme ich auch gerne mal an eine Rezension mit dir auf. Apropos, ich bin ganz fotogen. Apropos fotogen, ich finde, die Brettspielgarde sind die talentlosesten Brettspiel-YouTuber, müssen unbedingt deine Podcasts folgen. Welche Folgen waren das gleich dazu nachhören? Bin selbst mit meinem Spiel auf die bei einer Messe gestoßen. Würde mich freuen, wenn du was weißt oder vielleicht sogar Bock auf eine neue Runde hast.
Ich glaube, der versucht sneaky Placement bei dir reinzukriegen, Stefan.
Und der, nee, ich glaub, der also versucht Reichweite zu kriegen, Stefan. Ich würde für dich das Einfachste, um die Person auch irgendwo kennenzulernen, aber auch gleichzeitig direkt, keine Ahnung, mit reinzuwerfen, sag doch einfach Digger-Wochenende, fertig ist die Geschichte.
Einfach Geld mitverdienen.
Ja, nee, ich mein's ernst. Digger-Wochenende ist eigentlich das Beste. Weil dann siehst du, ob die Person, weil auf dem Digger-Wochenende, finde ich, ist so die Mischung aus Menschen. Und vor allem jeder, der auf dem Digger-Wochenende einmal war und wiederkommt, der ist dort auch gern gesehen. Nicht
aber nur, darum geht es. Er hat doch gerade noch geschrieben, er hat eine Brettspielgruppe in Düsseldorf. Das ist genau, das ist, okay, das ist minimal weiter als Gladbach, aber seine Brettspielgruppe in Düsseldorf, die findet wahrscheinlich wöchentlich statt. Darum keine geht's. Ahnung. Er braucht ja was Regelmäßiges.
Ja, dann weiß ich auch nicht.
Düsseldorf ist jetzt nicht so weit weg wie Bad Mergentheim in Berlin. So, das ist halt quasi eine halbe Stunde im Auto.
Vielleicht schreibe ich ihm mal, mit ihm mal zu zocken und so. Aber
guck dir sein Guffel-Game mal an, das wird eine Gurke sein. Der versucht ja einfach nur kostenlos ein Placement bei dir zu kriegen, dass du im Podcast mal drüber laberst, Digga, und fertig.
Chris geht wieder vom Allerschlimmsten aus.
Toll, was hat er geschrieben? Ja, wir könnten auch mal eine Rezension aufnehmen. Was für eine Rezension aufnehmen? Was will er jetzt nicht auch noch in deinem
YouTube-Kanal? Regalbesuch wahrscheinlich. Regalbesuch.
Ich sag dir, wie es ist. Ich hab
so wie du dich bei mir in mein YouTube reingeschlichen hast, Mats.
Dicker, ich bin ja.
Du bist übrigens auch ganz fotogen und so weiter und so fort.
Der fotogenste Chris, Junge. Hast du schon mal mit Stefan eine Rezension aufgenommen?
Nee.
Ich auch nicht.
Keine.
Keine.
Okay. Aber ich habe hier, ich kann es jetzt nicht, also es ist eine anonyme Einsendung, die wir quasi bekommen haben, die uns ein kleines bisschen auf die Probe stellen sollte, ob wir das vorlesen sollten, weil es so eine Kritik halt eben an uns ist.
Aber wenn
es anonym ist, würde
ich fast schon nicht vorlesen, Alter.
Einen Moment. Wir können es nicht bezeugen, aber ich glaube, die ist von Phil.
Also Stefan, du bist auf jeden Fall schon drüber geflogen, dann kannst du es ja auf jeden Fall einschätzen.
Ja, klar kann ich das einschätzen. Ich muss halt nur nochmal die entsprechende Nachricht kurz finden.
Stefan, super unprofessionell.
Was ist das, was du in der Hand hast, Chris? Bitte erklär mir das kurz.
Kennst du denn nicht? Das ist eine Automatone.
Was ist das?
Das ist so ein Gerät. Das ist so, hier kannst du Töne erzeugen, quasi. Das ist wie so ein bisschen wie Gitarre-mäßig halt so. Oder Flöte. Aber es ist halt digital. Und aus seinem Mund kommen Geräusche raus. Und je nachdem, was du hier oben für Töne machst und wie weit sein Mund auf ist, sind die Töne halt anders. Du kannst dann so, du drückst halt.
Kannst du das mal ganz kurz?
Die Batterie machen. Ist leider leer. Die Batterie
Ach,
ist leer.
Mann, Alter.
Ich guck mal, ob ich kurz aufgeschraubt bekomme und dann.
Chris,
du bist ich lese.
Lies mal vor.
Es ist auch für dich, eigentlich an dich adressiert. Es ist auch, wie gesagt, von Anno.
Er steht einfach auf und geht, Digga. Ich kann es nicht glauben.
Er
schraubt jetzt gerade dieses Ding auf, anstatt dass er dir zuhört. Okay, alles klar, er hat die Kopfhörer wieder auf.
Und schraubt dabei die Gitarre auf. Gut. Ich höre euch schon lange, aber kommentiere zum ersten Mal. Erstmal grundsätzlich, Digga, danke für deine E-Mail. Schade, dass du keinen Namen drunter geschrieben hast, dass du anonym quasi schickst, weil eure Neuheiten 2025 und sich dafür eine E-Mail-Adresse extra quasi anzulegen, finde ich super cringe,
ist crazy.
Bro. Ist super cringe. Ich höre euch schon lange, aber kommentiere zum ersten Mal. Immer wieder fällt mir Chris mit seinem kleinen Chris Versum auf. Er behält sich für die oberste moralische Instanz, aber merkt
bin
nicht,
ich auch, dass, bin ich auch Spoiler?
Aber merkt nicht, dass er sich dadurch viele seiner Aussagen einfach lächerlich macht.
Leider nein.
Es fängt schon damit an, dass Chris Beiträge zu anderen differenzierten Spielberichten immer nur plumpe Verspottungen oder unqualifizierte Kommentare sind.
Chris? Das stimmt.
Wenn er aber selbst über etwas spricht, dann nur über den letzten Crowdfunding-Hype.
Stimmt auch.
Angeblich geisteskrank, übergeil, aber ohne tiefgreifende Gedanken und das Spiel selbst verschwindet nach maximal 2 Partien wieder in der Versenkung.
Das trifft 100% zu.
Das Brettspiel für Chris eher Nebensache sind, beziehungsweise mehr ein Repräsentationshobby, erkennt man an Aussagen, ich hätte mal wieder Bock zu zocken.
Stimme ich ihm 100% zu.
Wenn die Folge nicht Werbung für eine Partei, deren Vorgängerpartei für Hinrichtung für Republik verantwortlich ist, gefüllt, dann werden grunddemokratische Parteien als Hurensohn-Parteien beschimpft.
Dazu sage ich nur ein Zitat einer meiner Lieblingsbands, Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Weiter.
Sicherlich, welche politische Einstellung man hat. Man kann aber durch solche Aussagen macht Chris meiner Meinung nach eher Negativwerbung für seine Partei.
Ich glaube, viele Parteimitglieder würden das anders sehen. Aber okay, weiter.
Stefan wird als Rassist bezeichnet, wenn er nicht mit Chris nach Thailand will, weil er Befürchtungen wegen der Infrastruktur hat.
Das habe ich, glaube ich, wahrscheinlich so gesagt.
Zwar weiß ich, dass es in Bangkok fabelhafte Krankenhäuser gibt, aber wenn ich persönlich eine eher schwierige gesundheitliche Verfassung hätte, würde ich auch das Inselhopping oder Ähnliches vermeiden.
Das ist maximal rassistischer Take.
Generell würde ich auch nicht mit Chris nach Asien gehen wollen.
Ich bisher mit ihm auch nicht, nachdem
ich finde gerade diesen Austausch sehr, sehr geil, wie du immer einen Satz liest und Chris gibt es noch einen Kommentar.
Ja, ist gut. Auch wenn ich die Region sehr, sehr gern bereise, hätte ich keine Lust auf Diva Chris, die sich überall wegen nicht veganem Essen einscheißt.
Ja, sagen wir es, wenn er sich deswegen nicht einscheißt, dann muss er ein ziemlicher Höhlenmensch sein, weil das impliziert ja quasi, dass er tierische Produkte verzehrt.
Es ist so, alter Höhlenmensch.
Zeigt auf jeden Fall, dass er sehr empathielos ist.
Extrem empathielos.
Ich bin tolerant gegenüber Veganer, aber Menschen wie Chris sind dafür verantwortlich, dass in vielen Reisezielen Asiens die veganen Restaurants die traditionelle Fleisch- oder fischbasierte Küche verdrängen, besagte Destinationen gentrifizieren und dadurch immer mehr verwestlichen.
Das ist das beste Kompliment, was mir jemals jemand gesagt hat. Er sagt quasi, dass mein Konsumverhalten ein Ausmaß hat darauf, dass weniger Tiere ausgebeutet werden. Bro, der hat gerade die Kurve gekriegt und hat mir das schönste Kompliment gemacht, was mir dieses Jahr bisher gemacht wurde.
Es gehen ein paar wenige Sätze kommen.
Aber schon geil, dass er sagt, dass Leute...
Erst warst du ein bisschen salzig, jetzt ist er doch wieder auf deiner Seite, ohne dass du es weißt. Ich bin gespannt, ob du gleich nachher doch mit ihm nach Asien fliegen wollen würdest. Shit. Warte, ein paar Sachen kommen. Ganz ehrlich, vielleicht sollte man nicht S. Leuk, der immer wieder bereit ist, vor... Vorbereitungsarbeit für den Podcast zu leisten, mit dem Rauswurf drohen, sondern lieber mal dem uninformierten, unvorbereiteten und destruktiven Chris weniger die Bühne geben und durch Phil, der wenigstens frische Inhalte liefert, ersetzen.
Selçuk, was hast du heute vorbereitet?
Bohnensuppe.
Wer ist übrigens Phil? Keine Ahnung.
Deswegen glaube ich, dass es Phil selber geschickt hat, übrigens. Alles Gute. Alles Gute zu 250. Folgenjubiläum. Auf, dass euch nicht die Luft ausgeht und ihr mit weiterhin interessanten Inhalten in die nächsten 250 Folgen gleitet. Eure Neuheiten 2025.
Ey, es würde tatsächlich zu Phil passen, ne?
Ganz kurz, ich bin selber Fleischesser, ne? Also kurz mal.
Ich habe gerade kaum gehört.
Ich bin selber empathielos. Okay. Aber zu dem Take, dass jetzt die veganen Restaurants die traditionelle kulturelle Küche verdrängt oder Fleischküche verdrängt in manchen Orten. Also ich sag mal ehrlich, wenn es mindestens genauso gut schmeckt, von mir aus ein bisschen weniger schmeckt, würde ich das auch bevorzugen. Also
er sagt vorher noch, ich mache mich mit manchen Aussagen also lächerlich. Bro, ich weiß schon, warum er es anonym geschickt hat.
Jetzt mal ohne Scheiß. Also, guck mal, nochmal, ich bin selber Fleischesser.
Warte, ich guck mal kurz Batterien, kann ich das nicht vorstellen.
Ich bin selber Fleischesser, aber wenn der Planet sich dazu entscheidet, kein Fleisch mehr zu essen, bin ich direkt dabei, Alter. Aber wie gesagt, dass jetzt irgendwie mehr vegane Restaurants eröffnen und da wahrscheinlich dadurch, dass sie gute Küche haben, andere Restaurants verdrängen, dann hat es ja was zu heißen. Dann ist er ja in der einen Richtung ein Fortschritt und in der anderen Richtung sind sie halt irgendwo hängen geblieben und die Küche ist dann vielleicht doch nicht so geil, wie man sie vielleicht eingeschätzt hat. Also ich finde es nicht schlimm. Den Take fand ich ein bisschen... bad, muss ich sagen, dass vegane Restaurants andere Restaurants verdrängen. Ja, das hat für mich seinen Grund, dass wohl vegane Restaurants einfach geiler
sind. Ey, vor allen Dingen, reden wir jetzt mal ganz kurz ernst, ohne den Typen hops zu nehmen. Also, gehen wir jetzt mal wirklich davon aus, dass es so ist, dass halt, wie er es nennt, Gentrifizierung stattfindet, weil die hohe vegane Nachfrage dafür sorgt, dass es weniger vegane Restaurants gibt.
Er hat gesagt, es wird immer mehr verwestlicht.
Ja, aber ey, Bro, informier dich mal über Vietnam und solche Länder, Alter. Da wird schon immer viel mehr vegan gekocht und gegessen als Fleisch, glaube ich, Alter. Aber darum geht's gar nicht. Aber gehen wir jetzt mal wirklich davon aus, dass halt der Konsum von mehr veganen Speisen dafür sorgt, dass vegane Läden andere Läden verdrängen. Das bedeutet doch einfach nur, dass der CO2-Fußabdruck von Gastronomie.
Bitte in hör Ländern. Auf über CO2-Fußabdruck.
Nein, doch, ey, halt mal deine Fresse kurz.
Nein,
dass der halt geringer wird.
CO2-Fußabdruck, ey, bitte hör auf mit diesem Thema.
Sag mal, Digga, bist du dumm oder so? Hast du dich mal beschäftigt, was die Tierindustrie für CO2 produziert? Also, wenn du keine Ahnung hast, halt bitte kurz einmal die Fresse, danke. So, und das würde im Endeffekt einfach nur bedeuten, dass der CO2-Fußabdruck von der Gastronomie geringer werden würde und dass weniger Leid stattfinden würde. Also, was ist denn daran negativ? Ich sehe da gerade keinen negativen Punkte, dass vegane Restaurants halt Fleischrestaurants verdrängen würden. Selbst wenn ich jetzt nicht vegan wäre, sondern einfach rough betrachtet, ist es halt nur vorteilhaft für alle. Für die Tiere, für die menschliche Gesundheit, was sie konsumieren, alle. Also es hat einfach nur Vorteile. Also der Typ hat es damit komplett hops genommen.
Ich habe heute beim Barbier gehört, wir haben heute den 7.8., das sind, habe ich nachgeguckt, 219 Tage in diesem Jahr, die vergangen sind. Und wir haben bis Anfang des Monats haben wir in Deutschland 38 Millionen Tiere geschlachtet. bereits. Das könnt ihr 38 Millionen geteilt durch 219 kann ich euch jetzt nicht mal auf kurzem Kopf ausrechnen, aber es ist übel. Ja, natürlich bin ich total dumm, Alter. Mir fehlen ja auch die ganzen tierischen Eiweiße und so weiter, die ganzen wichtigen Vitamine, B12 Mangel, D3, weil ich die ganze Zeit so drin sitze.
Du hast auf jeden Fall einen fetten CO2 Fußabdruck im Hirn, Alter.
Feldschuk.
Was denn?
Erklär mir mal, was du. Okay, dann ich gebe dir jetzt kurz eine Bühne. Warum denkst du, dass diese Aussage dumm von mir war? Du sagst, komm nicht mit
CO2. Weil du mit solchen Argumenten kommst, anstatt dass du einfach das Tierleid als Argument nimmst.
Feldschuk, das ist natürlich nicht, das Primäre. Ich bin vegan for the animals, Digga. Ich bin nicht vegan for the environment.
Ja, genau.
Aber trotzdem ist das ein
CO2-Fußabdruck.
Digga, weil er gerade das gesagt hat, dass es etwas Negatives ist. Ich habe nicht gerade mal vollumfänglich gesagt,
ja, welche Punkte davon alle profitieren würden. Ja, du versuchst da noch ein paar Text mit reinzubringen. Aber wie gesagt, deswegen
habe ich... Das ist ein Podcast hier.
Also ja, trotzdem, aber bei CO2-Fußabdruck habe ich mir einfach aufs Gesicht geschlagen, Alter. Sorry, ist
aber
einfach
warum, so. Seljuk, aber darum geht es doch auch Leuten. Es gibt Leute, denen sind Tiere scheißegal. Die machen das für die Umwelt.
No way.
Es gibt...
No way.
Es gibt jeder vegan vor the animals.
Planeten, der vegan ist, weil er den CO2-Fußabdruck nicht mehr mal haben
will. Hallo, entschuldigt mal bitte, können wir einfach mal ganz kurz auf den Boden der Basis zurückkommen? Da ist jemand, der setzt sich vor seinen PC.
Anonym, schreibt er.
setzt sich vor seinen PC und ist in allergrößte Sorge, dass unser Veganismus in irgendwelchen Ländern in Asien traditionelle Fisch- und Fleischbasierte Küche zurückdrängen. Wir haben hier ein Problem, Leute. Wir müssen uns wirklich zurückhalten. Chris, an der Stelle, ich möchte nicht, dass du die ganze Zeit die Leute, die bei uns hier zuhören, in Angst und Schrecken versetzt halt eben, wie die Ökonomie halt...
Das war bestimmt dieser Bauer, das war der Bauer, der dir damals geschrieben hat, der war das.
Pass mal auf, der hab ich auch schon ganz vergessen, da war das der mit den Lamas, war das der Lama-Bauer?
Ich weiß gar
nicht. nee, das war ein anderer, der Lama-Bauer, der war auch gut, den wir getrollt haben.
Chris, du gehst jetzt in die Küche, schmierst dir jetzt ein Butterbrot mit Leona und mit doppelt Salami drauf, ist mir scheißegal, das machst du jetzt, damit wir dem ganzen Ding ein bisschen... Balancen.
Okay, ich gehe mal kurz eine Batterie für mein Automat-Ding suchen, weil ich glaube,
ich habe dir jetzt so eine Mission gegeben, das ist unfassbar. Okay. Stefan, kommen wir ins nächste Thema. Meine Fresse,
was ist los? Ganz kurz unter uns, wie er jetzt auch die ganze Zeit da sitzt, erzählt, du bist der Dumme und sitzt da als erwachsener Mann, voll tätowiert und ist mit so einem Schraubendreher.
An seine
Freunde beleidigt und an seine Batterien betrieben, was auch immer. Ich habe das gar nicht gecheckt, was das für Ding ist.
Ach Mann.
Naja, egal. Um die Wartezeit, bis Chris wieder da ist, zu überbrücken, eine kleine Information. Die thailändische Küche ist bekannt für ihre vielfältigen Aromen, die oft süß, sauer, salzig und scharf vereinen. Reis und Nudeln sind Grundnahrungsmittel und frische Kräuter wie Zitronengras, Basilikum und Dill verleihen dem Gericht eine frische Note. Typische Gerichte umfassen Suppen wie Tom Yum, Tom Kha, Currys, Pad Thai, Pad Krab Pao und gebratenen Reis, Kaupat, kein Fleisch. Für mehr Informationen unterstützt uns quasi auf Steady.
Ist so. An dieser Stelle, guter Übergang, möchte ich ganz kurz unseren neuen Steady-Mitgliedern danken, die seit neuestem uns auch unterstützen. Und zwar sind das der Oliver, der Kai und der Sandro. Vielen, vielen Dank, Leute.
Okay, für die spiele ich jetzt ein Lied, okay?
Stellt und auf Dunkel. Und Chris spielt jetzt ein Lied für euch.
Vielen Dank, Dunkel, Leute. Mittel oder hoch?
Mittel, bitte.
Okay. Warte, für meinen ersten Ton hier. So, also pass auf. Das ist der erste. Pass auf, warte. Und jetzt? Und hell ist der so, warte.
Es reicht. Danke. Danke.
Das Lustige an dem Ding ist nicht nur der Ton, sondern
wie das
ist dieses Gesicht, wo er das Maul die ganze Zeit so aufpresst und wieder zumacht.
Also alle mal googeln, das heißt, du wird, glaube ich, Otomatone oder so geschrieben.
Sowas seht ihr nur auf Twitch.
Vor allen Dingen denke ich mir, also jetzt mal, okay, wo sieht man sowas und denke auf die Idee, geil, das brauche ich, das kaufe ich mir. Und dann hat man das schon so weit durchgedribbelt, dass die Batterie zum ersten Mal schon leer war.
Ich habe das zum Geburtstag bekommen, als ich in Bangkok war.
Sieht auf jeden Fall aus, hast recht, im Kommentar, sieht aus wie eine Suppenkelle, aber ja, mit Gesicht.
Abgefahren. Aber da sieht man mal wieder, die Asiaten, die sind raffiniert halt eben. Die machen die Plastikscheiße und da kommt und Chris
die
kommt
dann nehmen die Kohle.
Die nehmen
die sind
Kohle.
Raffiniert, die nehmen die Kohle.
Oh Mann, ey. Ja, wie ist das? Ey, kriegen wir es heute nochmal die Kurve? Soll ich mal ein Brettspiel-Jingle abfeuern? Will nochmal irgendwer über Brettspiele reden? Jetzt müsst ihr abliefern, Leute. It's real board game content and a bit
and cool humor. Ja, an der Stelle suche ich auf jeden Fall aktuell einen freundlichen Interessenten für mein War Chest inklusive der ersten Erweiterung, was ich gerne abgeben würde. Weil mir der Volker netterweise mir nach dem letzten Stream sich bei mir gemeldet hatte und hat mir sein All-in-Deutsch quasi angeboten und habe ich ihm heute die Kohle geschickt. Es kommt irgendwann demnächst mein Deutsches an und dann habe ich es doppelt. Und das heißt, mein Englisches würde ich gerne quasi abgeben für einen kleinen Kurs, wenn sich darüber freuen würde. Man möge sich quasi bei mir melden. Und das ist quasi auch meine Neueinzugsbenachrichtigung, wenn man so möchte. Ein Neueinzug, der quasi ansteht. Bei mir ist immer die Neueinzüge, alles, was ich mir kaufe, so ist immer noch nicht da. Auch wie das Spiel mit dem Fischen da. Wie heißt das nochmal hier? Wo mit
sich Deep Regrets.
Deep Regrets, so, was auch bei Julian reserviert nur liegt, aber noch nicht bezahlt ist. Und ja, meine Einzüge kommen immer erst später. Ein kleines bisschen.
Ey, wie gesagt, mein Ascending Empire ist immer noch eingeschweißt und ich hatte vielleicht sogar Bock, jetzt mal das am Wochenende zu zocken, aber ich muss mal gucken, ob ich irgendwen finde.
Ich kann dieses Wochenende leider gar nicht, ansonsten hätte ich es auf jeden Fall mit dir gezockt, wenn du es vorbereitet hättest, aber ich kann dieses Wochenende leider gar nicht. Bei mir ist dieses Wochenende auch kein Zocken drin. Dafür muss ich jetzt hier...
Battlefield Beta.
Nee, Battlefield Beta wahrscheinlich, wenn Samstag gut über die Bühne geht, dann vielleicht auch ein bisschen Battlefield Beta, aber ich habe hier so von Svenja aufgebrummt bekommen, schon seit 4 Wochen im Kalender.
Endlich mal Staub zu saugen?
Schrank ausräumen. Digga, ich habe einen so einen Schrank. Also wir haben so ein Ankleidezimmer. So, ich habe da einen Schrank. So, da sind so ein paar Sachen von mir drin. Und so Schublade, so allgemeines Zeug drin, was keine Sau braucht, was man eigentlich einfach wegschmeißen könnte. Wahrscheinlich so Winterhandschuhe und so eine Scheiße. Keine Ahnung, was da für Zeug halt eben drin ist. Das heißt, für mich wäre Schrank ausräumen und aussortieren, Sachen wegwerfen, sag ich mal, eine Stunde vielleicht. Halbe. 45 Minuten vielleicht. Aber Sega, sie hat ja den ganzen Rest von diesem Ankleidezimmer und braucht Hilfe dabei. Und deswegen kann ich mir am Samstag, durfte ich mir jetzt nichts vornehmen, weil ich jetzt dieses Projekt mit diesem Schrank am Start habe.
Du durftest nicht? War das die offizielle Aussage? Du darfst nicht?
Ja, sie hat mich gebeten, dass ich mich nicht zum Spielen verabrede, weil das dauert damit. Mache ich noch was anderes an dem Tag, Digga, bin ich die ganze Zeit nachher abgefuckt. Oh, wie lange dauert das noch? Wie lange dauert das noch? Und sie will das alles so ganz in Ruhe machen. Ich sehe mich jetzt sowieso schon Krise schieben, dann da stehen und denke mir nur, okay, wie langsam kann man das alles machen? Einen Schrank ausräumen, entscheiden, was kann weg und was kann nicht quasi weg.
Erster Brettspiel-Take an dieser Stelle. Ich habe Stefan heute schon informiert. Ich werde am, so Gott will und so Gott alles gut läuft, werde ich im Dezember auf dem Digger-Wochenende sein. Deswegen meldet euch an. Dezember, Digger-Wochenende. Ich will die volle Bude sehen. Es wird alkoholisch.
Ja, es wird wieder weihnachtlich vor allen Dingen auch.
Es wird alkoholisch, es wird weihnachtlich, es wird geil.
Glühwein.
Und, freue mich auf jeden Fall auf jeden, den ich dort neu treffe, wieder treffe.
Wenn du da bist, dann werde ich, wenn du da bist, werde ich auch kommen.
Korrekt. Siehst du, dann habt ihr den Triple Pack auf jeden Fall am Start. Und wenn Daniel wahrscheinlich zusagen kann, aber am Ende nicht kann, ist...
Also wie immer.
Ja, wir werden sehen. Mal gucken. Also auf jeden Fall der Brettspielmagnet aus Bad Mergentheim kommt und bringt Chris direkt mit im Schlepptau.
Vielleicht haben wir Glück und Markus bewegt seinen Arsch auch nochmal hierhin. Aber der hat immer Angst, aber das steht immer zum schlechten Stern, der hat Angst, dass sein Auto kaputt geht.
Ist so. Ich habe am Wochenende 2 Games gezockt. Eins davon muss ich mich jetzt erstmal bei Chris entschuldigen und bei vielen Leuten in der Bubble, den ich das vielleicht auch empfohlen habe, was ich eigentlich immer noch tue, aber ist es bei uns halt leider gefloppt. Und zwar haben wir Löwenherz gezockt, ein Klaus Teuber Classic.
Du Bastard! Ich habe es mir extra gekauft wegen dir. Ich habe noch nicht gespielt.
Sag mal bitte kurz, wie viel du dafür ausgegeben hast. 7 Euro?
Na, wahrscheinlich 12 oder so.
12 Euro? Okay, ja, alles klar. Es tut mir leid. Wir haben auf jeden Fall Löwenherz gezockt. Ich habe das Game auch schon auf dem Diggerwochenende gezockt gehabt. Der Damon hat sich da irgendwie gekauft, weil ich gesagt habe, es ist irgendwie geil. Und Damon hat es dann auch mit mir zusammen dann auch auf dem Diggerwochenende gezockt und fand es auch geil. Ich fand es auch auf dem Diggerwochenende geil. Ich habe es auch in meiner privaten Runde hier gezockt und es war auch beim ersten Mal cool. Und ich habe es einfach gefeiert. Am Wochenende haben wir es jetzt mal wieder auf den Tisch geholt und es ist halt leider gefloppt. Und bei mir heißt floppen immer gleichzeitig, dass es rausfliegt. Also ist so ein bisschen, da bin ich ein bisschen strikt. Wenn ein Spiel floppt, dann ist eigentlich keine zweite Chance mehr da. Es ist dann halt tschüss. So. Was ist es? Es ist ein Area Control Game mit einem coolen Auktionsmechanismus, würde ich jetzt mal sagen. Jeder hat so seine Ritterchen und seine Bürgchen, die er auf einem Plan hat und hat Mauern um diese herum. Und in jeder Runde wird eine Karte aufgedeckt und auf dieser Karte sind immer drei Aktionen drauf. Und diese drei Aktionen sind meistens irgendwas mit Mauern bauen, mit Ritterchen setzen oder mit irgendwelchen, ja, mit solchen Dingen halt oder irgendwelche Politikkarten ziehen oder so. Und das Coole in dem Spiel ist, du hast immer genau diese drei Aktionen als drei Karten in der Hand und diese drei Karten sind dann 1, 2, 3 und du kannst dann einfach sagen, ich wähle Aktion 1. Jetzt kommt Stefan und sagt, ich wähle Aktion 2. Chris sagt, ich wähle Aktion 3. Und der Daniel sitzt auch am Tisch und sagt, ich wähle auch Aktion 3. Somit bekommt Stefan und ich, weil wir ja die Aktion genommen haben, die kein anderer competed hat, bekommen wir unsere Aktion zugesprochen und können sie auch gleich ausführen. Aber Chris hat jetzt ein Problem mit Daniel. Und muss sich jetzt halt mit Daniel unterhalten und muss sich jetzt eventuell gegenseitig ein bisschen, ja, Geld anbieten. Und dann heißt es, Daniel, komm, ich gebe dir irgendwie 12 Geldchen oder wie sagt man immer, 12 Geld? Ich gebe dir 12 Geld, dann kriege ich die Aktion. Sagt Daniel, nö, ich gebe dir 13. Sagt der Chris, nee, ich brauche die Aktion echt. Und dann sagt Daniel, ich auch. Und dann wird aber mit diesem Geld verdeckt duelliert. Und dann wettet man sozusagen und gibt dann das Geld aus. Und das ist so ein bisschen der Kniff bei dem Game. Das heißt, du willst eine Aktion haben, aber willst auch eine nicht zu geile Aktion haben, damit du sie auf 100%ig bekommst und nicht irgendwie am Ende zu viel dafür zahlen musst. Und das Game zockt sich wirklich geil, aber es ist einfach bei uns irgendwie gefloppt. Und es war vielleicht auch der falsche Tag, keine Ahnung. Wir haben es einfach alle nicht gefühlt. Ich habe es selber nicht gefühlt. Und dann ist es wieder ausgezogen. Aber ich habe es auf jeden Fall in der Digger-Community, Sebastian
bei mir. Ich glaube, es ist zu wenig, Selçuk. Weißt du, das ist beim ersten und zweiten Mal ist das irgendwie ganz cool. Aber dann merkst du es immer wieder, okay, alles klar, ich suche mir eine Aktion aus, wird aufgedeckt, ein anderer hat sie auch. Dann passiert immer genau das Gleiche. Du kannst immer wieder genau mit einem Spieler die gleichen Psychospielchen machen.
Was auf dem Board passiert, ist auch wieder eine eigene Politik-Sache. Und deswegen ist es eigentlich schon, es ist immer noch wirklich ein gutes Spiel. Nur ganz kurz, es ist die Goldsieber-Version. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand sagt, ah, ich würde es mir trotzdem mal holen, weil es ja super günstig ist, es kostet, glaube ich, um die 10 Euro, ihr kriegt es auch für 7 oder 8 Euro, holt die Goldsieber-Version, weil die Kosmos-Version, da gab es mal eine neue Auflage, die hat irgendwie ein paar Dinger, wurde die ein bisschen gestreamlined und ist dann nicht mehr so kompetitiv, habe ich mal gehört. Deswegen, ich würde auf die Goldsieber-Version gehen. Ist auf jeden Fall beim Sebastian gelandet. Er hat gesagt, er probiert's mal aus und hat auch im gleichen Zug gleich gezeigt, dass er Euphrat und Tigris geholt hat. Fand ich irgendwie geil, dass er sich das Ding jetzt gezogen hat. Und Löwenherz hat sich auf jeden Fall bei mir verabschiedet. Und als kleinen Absacker, es ist halt ohne Scheiß, es ist ein Kinderspiel. Aber ich habe gesagt, ey Leute, komm, lass uns mal ein paar Katapültchen werfen mit Crazy Coconuts. Wir haben jetzt ohne Scheiß, guck mal jetzt. Ich habe das Ding ausgepackt, meine Jungs haben mich natürlich ausgelacht. Dann habe ich das Ding aufgebaut. Ich merke gerade, dass ich alle meine Beschreibungen immer mit Tien beende. Katapültchen, Brückchen. Auf jeden Fall habe ich es ausgepackt, ich habe es aufgebaut und wir haben ein bisschen gezockt. Und sie fanden es echt nicht bad. Weißt du warum, Chris? Weil es halt nicht so leicht ist, in diese fucking Becher zu treffen. Und sobald du merkst, dass du das Ding nicht hundertprozentig unter Kontrolle hast, sondern du schießt mit dem scheiß Ding und du triffst nicht, ist es schon irgendwie cool. Weißt du, wenn du irgendwie ein Memory-Spiel hast mit irgendwie einer 20er-Auslage und du weißt genau, du zockst das Kind ein komplett ab, dann ist es für dich ein Kinderspiel. Aber wenn du die Möglichkeit hast, ein Kinderspiel zu zocken, wo du selber nicht die Kontrolle hast und du dabei verkackst, dann macht es wiederum Spaß. Deswegen habe ich Crazy Coconuts auf jeden Fall im Regal behalten und gucken wir mal, vielleicht wird es mal irgendwie an Silvester oder sowas
gelaufen. Bei Stefan könntest du das Spiel nicht spielen, weil sobald eine von diesen Dingern auf den Boden fällt, dann hebst du das auf und hast einfach so einen riesigen haarigen Ball halt dann einfach, das weißt du? Da musst du hinterher einmal irgendwie alle Kokosnüsse in eine Badewanne werfen und die abduschen.
Stefan, er impliziert damit, dass es bei dir dreckig ist. Ne?
Er hat gar nicht zugehört.
Oh, Leute, ich habe ganz nett von...
Er hat wirklich nicht zugehört, dieser Bastard. Er lacht einfach nur aus Höflichkeit und hat gerade nicht gecheckt, dass er sein Fett wegbekommen hat, Digga.
Es juckt gar nicht, Digga. Ich habe gerade ganz nett von einem Phil, der im Hintergrund hat mir einen netten Beitrag geschickt, der von heute ist, aus dem Kulturgutspiel von Sebastian Wenz. Der ist quasi ein Wirtschaftsbeitrag und da geht es quasi darum, um die Einnahmen, das, was wir kritisiert haben in den letzten Wochen, so dass man nie so genau weiß, was mit der Kohle von einem Spiel des Jahres, so von den ganzen Lizenzgebühren für den Pöppel und so, was damit quasi gemacht wird. Und es gibt heute einen ganz geilen Artikel darüber, der heute erst online gegangen ist, mit einer genauen Auflistung darüber, wo die ganze Kohle quasi reingeflossen ist und wie viel die erwirtschaftet haben und so weiter.
Spiel des Jahres.
Und deswegen
ich will mal ganz kurz was in die Runde fragen, ob ihr das wisst. Ganz kurz, Chris und Stefan. Ja? Wisst ihr, wie man Mitglied des Spiel des Jahres wird?
Ja, man muss ja ein Kritiker sein, oder wie war das noch?
Okay, ganz kurz Beispiel. Stefan, Chris, ihr wollt beide Mitglied werden. Was macht ihr?
Wir schicken dann Bewerbungsschreiben.
Eine E-Mail hin.
Falsch.
Soll
ich sagen, wie ihr da Mitglied sein könnt?
Ja.
Ihr müsst aus den internen Reihen vorgeschlagen werden. Ansonsten kommt ihr da nicht rein. Das bedeutet, die Spiel des Jahres ist kein, also jetzt mal ohne Scheiß, wir reden hier, ich will jetzt nicht Spiele für Toleranz oder sowas verarschen oder sowas, ne? Aber wir reden hier wirklich von einer reinen Vitamin-B-Gruppe. Ja. Das bedeutet, wenn du da diese Schicht von Menschen drin hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Menschen, ja, diese Art von Menschen auch immer dort drin sein wird. Da wird niemals irgendwie einer mit, blöd gesagt jetzt, mit Cappy rumsitzen. So ein Kappenträger wie du, Chris, voll tätowiert.
Ja.
Kann sein, dass einer drin sitzt. Ich habe es einfach nur als Beispiel genommen. Aber es ist wirklich krass. Ich wusste das nicht. Ich habe gedacht, man kann sich da wirklich drauf bewerben und dann gucken sie sich vielleicht dein Content an oder irgendwie gucken sie sich deine Erfahrungsberichte an, was auch immer. Aber es ist ein reiner, es gibt keine Bewerbungsmöglichkeit. Du wirst dazu eingeladen. Erst wird vorgeschlagen und die stimmen dann, denke ich mal, ab oder sowas oder irgendjemand entscheidet es und dann wirst du eingeladen. Ich finde das krass.
Das ist, ich finde also ziemlich uncool irgendwie.
Ja, hat schon was, ne? Wenn du so drüber nachdenkst. Also hört sich wirklich nicht cool an. Ja, Stefan, du kannst weitermachen.
Also grundsätzlich nur, damit ihr es mal gehört habt. Wir werden uns das Ding, Sergio, das ist höchst interessant. Wir werden uns das nochmal in einem Dienstagstream, werden wir uns den ganzen Artikel nochmal in Ruhe angucken und so weiter und so fort. Aber nur, damit ihr mal so ein kleiner, das schon mal gehört habt und vielleicht habt ihr ja Lust, dann einfach nächste Woche am Dienstag um 20.15 Uhr auf Twitch bei Sergio und mir mal quasi vorbeizuschauen. Grundsätzlich erstmal, vielleicht interessiert euch das, was es überhaupt mit dem Pöppel auf sich hat. Spiel des Jahres, Pöppel-Nutzung nur mit Vertrag. Nominierte Spiele dürfen den Pöppel 3 Jahre lang tragen, Sieger unbegrenzt. Solange der Pöppel verwendet wird, sind Lizenzgebühren fällig. Spiele auf der Empfehlungsliste dürfen den Pöppel 2 Jahre lang kostenlos auf der Rückseite der Schachtel verwenden. Nur kostenlos auf der Rückseite.
Die Empfehlung, willst du mich verarschen?
Ja. Auf der Rückseite dürfen die.
No way, die sind doch auch auf der Vorderseite drauf.
Ja, kostenlos nur auf der Rückseite.
Ach so, okay, jetzt bin ich dabei.
Seit 2025 können Verlage ihn auch auf der Vorderseite drucken. Für die ersten 5.000 Exemplare zahlen sie dafür keine Lizenzgebühren. Ab dem 5.000 ersten Exemplar gelten die gleichen Sätze für nominierte Spiele. Hier muss dazu sagen, hier sind keine Sätze aufgelistet, was für welche Spiele oder so bezahlt werden. Kleine Verlage sollen dadurch halt eben profitieren, so dass du, wenn du ein kleines Spiel hast, dass du beim ersten Mal dir nichts bezahlen musst für die ersten 5.000 drucken. Unabhängig davon, ob Lizenzgebühren fertig werden oder nicht, wer den blauen, roten oder anthrazitfarbenen Pöppel verwenden möchte, muss einen Vertrag unterzeichnen. Diese regelt unter anderem die zulässige Darstellung des Siegels und so weiter und so fort. Spiel des Jahres, Einnahmen 2024. Mehr als 800.000 Euro haben sie 2024 aus Lizenzerlösen von ihrem Pöppel quasi halt eben geballert und hatten noch 63.000 Euro Rücklagen und 1.000 Euro Zinsen quasi verdient. Das ist eine Gesamteinnahme im 2024 von 864.000 Euro.
Machen wir es mal geteilt durch zwei, weil sie, sagen wir mal, noch die Steuern abführen müssen.
Ja, keine Ahnung, was ich sag mal, es kommen die Ausgaben. Es kommt die Auflistung halt eben, was sie dafür ausgegeben haben, Digga. Und sogar noch detailliert, also verhältnismäßig und so. Das ist echt entspannt. Bietet noch Material, sich nochmal Ruhe anzukommen. Pass auf, Leute. Veranstaltungskosten, inklusive Reisekosten, was soll man das heißen, Marc? Über 290.000 Euro, Digga.
Kann ich was dazu sagen? Ich weiß, oder ich habe das auch mal irgendwo, habe ich das geschaut? Ich glaube, ich habe das irgendwo in einem Video gesehen. Da hieß es, dass zum Beispiel, wenn die Spiel des Jahres Jury auf der Spiel in Essen ist, ja, dann werden die Hotelkosten und die Verpflegung meines Wissens auch komplett von der Spiel des Jahres dann auch getragen.
Das sind 2024, sind nur die Spiel in Essen, hat knapp 30.000 Euro quasi.
Die haben aber auch einen Stand gehabt.
Ja, ja,
oder? Aber ich sag nur, also Hotelkosten und so weiter, das wird, also die müssen dann privat, müssen die nichts irgendwie tragen. Das macht dann die, das macht dann der Verein Spiel des Jahres. Genauso wie wenn sie jetzt zum Beispiel auf irgendein, keine Ahnung, auf ein Seminar fahren würden, nämlich mir ein Fantasieseminar, dann könnten die da auch die Hotelkosten und so weiter, könnten die alle einreichen.
Aber guck mal, die Kohle, wenn man die einnimmt, die dürfen ja kein Geld verdienen, so als Verein halt eben. Die muss dann ja wieder raus, ja, die Kohle halt eben so.
Aber und einer
dann,
muss ja Geld verdienen.
Ja, der Geschäftsführer zahlt sich auch noch Löhne, glaube ich, aus und so weiter und so fort, aber egal. Grundsätzlich, wenn man dann zu viel Geld über hat, halt eben, zum Beispiel 22.000 Euro, dann fährt man einfach zum Spieleabend Philharmonie in Essen noch einfach hin für 22.000 Euro. Digga, das ist doch nicht mehr normal.
Was es aber meines Wissens auch gibt, du kannst zum Beispiel, wenn du, sagen wir mal, Stefan, du würdest jetzt irgendwie so ein Charity-Projekt machen. Du würdest jetzt sagen, du holst jetzt die Kinder von der Straße in Erkelenz und machst
um da mit jetzt den Finish-Business-Turnier zu ballern.
Machst jetzt ein ganz großes Spiele-Event. Du weißt schon, mit Spiele-Events kenne ich mich ja aus. Wer in den ersten Folgen reingehört hat, der weiß, was ich meine. Und du kannst dann bei der Spiel des Jahres Jury anklopfen und sagen, ey Leute, ich will hier so ein Charity-Event machen, ich will die Kinder von der Straße holen, ich will hier was machen, könnt ihr mich da finanziell oder könnt ihr mich da irgendwie brettspielmäßig unterstützen? Und ich glaube, das ist auch drin. Also die können sich das dann anschauen und können sagen, ja, das finde ich cool oder das finden wir cool und wir unterstützen dich da. Das gibt's auch, habe ich gehört.
Naja, grundsätzlich finde ich es super cool, dass sie jetzt mal so offengelegt haben, wofür die ganze Kohle so aufgejuckelt wird. Und
was ist aber die Philharmonie? Ist das ein fettes Hotel oder was?
Keine Ahnung, Digga. Wir werden uns das alles noch in Ruhe uns nochmal angucken, wenn wir jetzt schon mal die Gelegenheit haben. Dass
es also ist es dekadent, gibt, auf jeden Fall, wenn halt du 22.000 Euro dafür ausgeben kannst?
Keine Ahnung, Digga. Weiß ich nicht. Halt
eben. Ja, ich meine, die können mit ihrer Kohle machen, was sie wollen, Alter. Die können auch für 400.000 Euro können sie auch, keine Ahnung, Briefumschläge kaufen.
Wir hätten zum Beispiel auch für ein Stipendium bei der SAZ bekommen können, also für 4.000 in Höhe von 4.200 Euro. Auch wäre möglich gewesen.
Bei der SAZ kannst du dich, glaube ich, bewerben. Die machen da nicht so einen Hehl. Da musst du nicht empfohlen werden.
Der coole Club. Das schreiben wir dann auch nächste Woche Dienstag im Twitch-Stream mal zusammen, eine kleine Bewerbungs-E-Mail einfach.
Nee, sage ich dir, wie es ist. Da muss ich der SAZ auf jeden Fall Props aussprechen. Bei euch kann man sich meines Wissens bewerben. Bei der Spiel des Jahres-Jury musst du
intern. Digga, das ist so ungefähr so, also keine Ahnung, wenn du dich bei der SAZ bewerben würdest, Selçuk, Digga, ich behaupte halt eben, die werden dich deine Bewerbung so schnell entsorgen, als wärst du eine Frau im gebärfähigen Alter halt eben, die dort eine hochdozierte Stelle beziehen möchte, von der weiß halt eben, dass die auf Gangbang-Partys geht am Wochenende ungeschützt.
Digga, was war das? Also, für ich absolut komisch. Also Stefan, ich distanziere mich von Stefan. Leute, keine Ahnung, was mit diesem Typ los ist. Ich glaube, der hat einfach wirklich Probleme.
Ich finde meine Beispiele vorhin waren...
Und ich habe nicht mal geschmunzelt. Alle Hörer, ich habe nicht mal geschmunzelt. Ja, oder
also meine Beispiele vorhin, da hat der Chris mich schon versucht zu ermahnen. Aber jetzt weißt du, Chris, dass ich ganz, ganz tief gestapelt habe.
Also ich distanziere mich von Stefan.
Aber nochmal, um mal drauf zurückzukommen. Also, nur Alter, im Kopf halt, du hier, bist Leute. Jetzt Puffbesitzer,
Chris. Ey, okay, Leute, also, ich, diesmal übernehme ich die Abmoderation, Folge 251, super cool gewesen. Vielen Dank an alle neuen Patreon, Unterstützer. Bullshit, wir haben ja, wir haben Steady. Alle Steady-Unterstützer. Vielen Dank an alle Leute, die auf Twitch am Start sind, viele Leute, die kommentieren bei uns auf Spotify und viele Leute, die eh schon am Start sind. Drückt mal bitte auf Like bei Spotify, damit wir noch ein paar mehr neue Likes haben. Macht mal eine Bewertung rein. Und vielen Dank, dass ihr da wart. Damit sind wir raus. Chris, Stefan und Selçuk.
Digga, was für eine gestörte Folge. Kann man doch alles gar nicht so nehmen. Alter. Wir müssen nochmal neu anfangen.
Ich habe noch nicht auf Pause. Du willst dich entschuldigen, Stefan?
Nee.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Aloha, Leute. Selçuk hier. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr es noch nicht wisst, wir haben jetzt einen Steady-Account eingerichtet, auf dem ihr uns monatlich oder jährlich unterstützen könnt. Wie ihr das findet, einfach auf Google MPLPRN Steady suchen. Oder schaut einfach in die Shownotes, Chris hat es euch da reingepackt. In diesem Sinne, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Peace.